So, Tom, ich glaube, das Mikro ist an, oder?
Gut, dann fangen wir mal an. In Vino Wer Wie Was. Ein Podcast mit und über Wein, spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, Live-Publikum und einem ausgewogenen Abgang. Hallo Dietmar.
Hi Tom.
Ich freue mich, dass wir heute diesen Tag in Berlin verbringen, um über Wein zu reden.
Ja, nicht nur zu reden, sogar zu trinken. Darauf freue ich mich am meisten sogar schon.
Ja, da kannst du verdammt recht haben. Ich glaube, es warten ein paar leckere Tropfen auf uns. Wann hast du denn das letzte Mal Wein getrunken, Dietmar?
Tatsächlich vor 2 Tagen.
Was gab's?
Rotwein.
Welchen?
Es gab eine Cuvée, und zwar war das eine Cuvée aus Grenache, Mourvèdre und Marlescan-Traube. Glaube ich.
Heide Witzka, Herr Kapitän, für alle Zuhörer und für diejenigen im Publikum, die noch nicht so ganz so sicher im Weinsattel sitzen, eine Cuvée ist eine Mischung verschiedener Rebsorten, eine Komposition quasi. Und damit wir gleich auch mal weitergehen, wir haben heute einen interessanten Gast, der wird gleich zu uns stoßen.
Ja, aber bevor er zu uns stoßt, mein lieber Tom, wollte ich erstmal was anderes fragen, und zwar, wie geht's dir eigentlich? Ich meine, ich bin wahnsinnig aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe tatsächlich, also
gut, ich habe gestern Abend Wein getrunken. Irgendwie scheint man das zu spüren. Und es war ein leckerer Grauburgunder aus der Pfalz. Sehr süffig, zu süffig.
Wo du es eigentlich erwähnt hast, und ich glaube, wir sollten das einfach auch mal sagen, sprichst die ganze Zeit vom Publikum, ne?
Ja.
Das heißt, wir haben eigentlich einen ganz untypischen Podcast.
Ja, wir sitzen hier nämlich in einem Studio. Und
das ist auch wirklich
eine
so.
Eine Riesenanzahl, Myriaden von Gästen, die sich jetzt mal mit einem kräftigen Applaus bemerkbar machen.
Und wir heißen euch wirklich herzlich willkommen. Also ja. Wir freuen uns wirklich, dass so viele hier gekommen sind und uns sozusagen bei unserer Premiere.
Ja, das ist eine Premiere. Das ist eine Premiere, in der Tat.
Ja, uns wirklich beisteuern und helfen.
Ja. Wir haben auch ein paar Informationen noch vorab. Wir haben ja uns gegenseitig auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nicht nur uns und dem Publikum, sondern auch unserem Gast. Mhm. Jeder von uns dreien bringt eine Flasche Wein mit und niemand von uns weiß vorab, welcher Wein das ist. Und wir versuchen uns diesen Wein mit einer Blindverkostung anzunähern. Und das ist eine spannende Reise, die wir würzen mit einigen Spielchen, interessanten Fragen zur Person, zu Wein. Und so wird das, glaube ich, eine richtig schöne, unterhaltsame Sache.
Wir haben im Vorlauf, bevor wir jetzt hier angefangen haben, aus dem Publikum unsere Weinprinzessin ausgewählt. Mhm. Und unsere Weinprinzessin heute heißt Iris.
Ja, nochmal einen Applaus für Iris.
Und damit unser Gast jetzt nicht länger warten soll, würde ich vorschlagen, Iris heißt unseren Gast jetzt mal herzlich willkommen mit einer mega grandiosen Stimme und legt los.
Er ist gelernter Koch, aber infiziert mit einem Traubenvirus. Ein reisender Lebemann, Tattoo-Träger, Metro-Mitarbeiter, Moderator, Entertainer, Showmaster mit seiner eigenen Sendung Wein am Limit, Plappermäulchen, Hamburger Jung, Mitbegründer des Weinclubs St. Pauli und Hans Dampf in allen Gassen. Entertainer, Playboy, Kolumnist, Liebhaber versauter Witze. Hier kommt der Master Sommelier, der Sherlock des Weingeschmacks, Hendrik Thoma.
Du
wie viel habt ihr den denn bezahlt? Dass sie klatschen, das ist ja super. Vielen Dank für den netten Empfang.
Ja, Sie haben gehört, es soll Wein geben.
Ja, ich glaube, es ist die Vorfreude.
Das hat Henry gebrochen.
Hast du eigentlich irgendwas von der Ankündigung gerade mitbekommen?
Ich weiß gar nichts. Ich müsste ja irgendwo in Berlin sein.
Ja, wir haben mich vorgestellt als jemand, der so ziemlich alles kann, alles hat, was man sich vom Leben wünscht. Bis auf eine Sache, du hast kein Weingut, aber du hast schon einige leer getrunken, habe ich gehört.
Ja, das sagt man so. Also als ich angefangen habe, hat mir irgendwann mal einer gesagt, das fand ich aber auch ein bisschen borniert, in meiner Laufbahn so als ganz junger Mann, und das fand ich auch für mich so ein bisschen, naja, fast frustrierend, hat gesagt, naja, du willst ein Sommelier werden, ja, da musst du mindestens ein Haus getrunken haben oder den Wert eines Hauses vertrunken haben. Also heute weiß ich, es war ein ganzes Reihenhaus und es standen auch mehrere Autos davor.
Der Wert.
Ja.
Nicht schlecht.
Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man damit so angeben soll, aber na klar, trinken ist halt mein Beruf.
Ja, das war ja nicht immer so. Du hattest vorher mit anderen Flüssigkeiten zu tun. Du hast Koch gelernt und warst für die Zubereitung der Soßen zuständig.
Unter anderem. Also das nennt man dann ja Saucier, stimmt. Und das ist sozusagen die Basis gewesen. Und ich habe festgestellt, der Kochberuf ist ziemlich anstrengend. Mhm. Und mein Talent war auch da ziemlich begrenzt. Und habe ich gesagt, versuche ich mal mit Wein. Weil trinken habe ich schon immer ganz gern gemacht.
Verstehe.
Und da ist auch die Arbeit irgendwie geringer. Ne? Also du musst ja nur entkorken.
Ja, man meint das so. Am Ende ist ja der Beruf des Sommeliers, vielleicht kommen wir später nochmal drauf genau, was das ist. Es ist eigentlich so eine Art Lagerarbeiter mit Weinkenntnissen, habe ich gesagt. Muss viele Kisten stemmen.
Ja.
Apropos, wir haben jetzt ungefähr uhrzeitmäßig irgendwie ist nach 16 Uhr, ne?
Ja.
So ungefähr. Eine Frage, die wollte ich dir eigentlich immer, also schon vorhin eigentlich stellen. Wie viel Wein hast du heute schon getrunken?
Heute war ich ganz brav. Ich habe eine Coca-Cola getrunken zum Mittagessen.
Ach.
Ja. Warum denn nicht?
Und wann
die war sogar ohne Alkohol.
Ja, und wann war es das letzte Mal?
Gestern Abend mit meiner Frau.
Ja. Ja.
Wir trinken eigentlich jeden Abend irgendwie, wenn wir essen, dann trinken wir Wein. Und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen was zum Runterkommen. Wir leben ja in so einer Zeit, die durchaus, sag ich mal, für jeden von uns viel fordert. Und so ein bisschen zum Runterkommen. Ich empfinde das einfach Lebensqualität. Und wir kochen gern und dann ein Glas Wein dazu oder zwei. Ja, manchmal auch drei Glas. Gut, je nach Wochentag.
Wie wählst du den Wein dann aus?
Ich gucke, was im Schrank ist.
Ja.
Also das war auch wirklich so wie alle anderen auch.
Ja.
Aber du hast ja einen großen Keller eigentlich auch, ne?
Ja, wobei bis in den Keller kommt man ja meistens gar nicht mehr. Also eine der großen Mythen im Weingeschäft, die ich gelernt habe, ich kenne ja unglaublich viele Leute, die große Weinkeller haben, aber die haben meistens gar nicht erstmal so viel Zeit, das zu trinken, dann haben sie gar nicht so viel Freude und irgendwann geht ihnen sowieso die Luft aus.
Mhm.
Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Verstehe.
Das heißt, ab 60 wird es schwieriger.
Ja, also das heißt, du kaufst dir Wein in absehbaren Zeitspannen immer mal wieder.
Nee, das Problem ist, ich kaufe mir immer viel zu viel, weil ich auch so ein kleiner Messi bin und auch gerne horte und ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen will, aber ich freue mich einfach, wenn man irgendwie ein paar Flaschen aufeinander liegen hat und dann sich überlegt, nehme ich die und so aus der Auswahl heraus, dann entsteht ja so ein gewisses Lustgefühl und dann entsteht Freude und dann sagt man, heute Abend wird es die und dann stellt man fest, die ist gar nicht so gut und dann kippt man die in die Soße, dann macht man nochmal eine auf und so. Ja, und so kommt man eben dazu, dass man vielleicht über den Abend auch viele Sachen dann probiert. Und ich meine, beim Weintrinken geht es ja auch wirklich in erster Linie um den Geschmack. Alkohol ist zwar für den einen oder anderen eine angenehme Nebensache, ich empfinde es mittlerweile zwar nicht als lästig, aber doch manchmal als anstrengend, vor allem den Tag danach.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist ja beruflich gesehen jetzt dein Metier. Wie kann man so viel, ich sage jetzt mal, Alkohol in dem Sinne konsumieren, ohne eine Leberzirrhose zu kriegen? Oder?
Ich kann nur hoffen, dass mein Internist nicht mithört, aber das stimmt schon, natürlich. Das ist Höchstleistungssport und das hat was mit Disziplin zu tun und ich glaube aber auch, wie alles im Leben, manchmal auch ein bisschen Begabung oder manchmal auch eine Physis oder wenn man was will, bestimmte Dinge, dann verträgt man sie besser.
Henrik, ich gieße mal einen Schluck Wasser ein, weil wir ganz lieb, vielen Dank.
Ich kann aber auch selbst einschenken schon. Also.
Ja,
aber es ist ein schöner Service.
Du bist unser Gast.
Ja, klar.
Danke sehr.
Und wir haben auch hier eine wunderschöne Platte, wie du siehst, mit einiges an Wurstarten, Käsearten, Trauben und sogar Schokolade.
Ja, interessante Kombination. Ist das so eine Art Nouvelle Cuisine hier, oder?
Ja, wir haben uns gedacht, du bist ja, wie gesagt, Koch gewesen, jetzt Master Sommelier, was ja auch noch, kommen wir auch mal drauf, was das bedeutet. Und in unserem sogenannten sporadischen Weinwissen haben wir natürlich gedacht, Schokolade tut's auch. Und
Also ist interessanterweise, Schokolade ist übrigens der schwerste Sparringspartner für Wein. Das hat was dazu mit zu tun, also du musst mal nur mal ein Glas Sekt oder ein Champagner oder ein Schaumwein trinken und ein Stück Schokolade dazu. Das merkt man wirklich, das geht überhaupt nicht, weil die Schokolade natürlich viele Bitterstoffe hat und auch einen sehr intensiven Geschmack, kommt natürlich auch auf den Kakaogehalt an und auf die Art der Schokolade. Aber du merkst wirklich so im Mund, wie das abrupt stoppt und das überhaupt nicht funktioniert. Lustigerweise passt Schokolade wieder ja sehr, sehr gut zu hochprozentigen Sachen, Portwein oder solchen Geschichten. Habt ihr was dabei hoffentlich, ne? Ihr habt doch immer mal so ein 1900er irgendwo unterm Tisch noch liegen.
Ja, wir sind nachher im Keller verließ.
Wir sind tatsächlich nachher gespannt, wie hochprozentig unsere Weine tatsächlich sind.
Wie Dietmar ja schon andeutungsweise gesagt hat, unser Talent ist noch nicht so gewachsen und wir würden gerne mit unseren Zuhörern und mit unserem Publikum so den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Und was kann uns da besser zuvorkommen als jemanden, der sich wirklich gut auskennt? Du bist nämlich einer von 3 Master Sommeliers in Deutschland.
Ja, es sind mittlerweile 4. Wir haben Gott sei Dank eine Dame bekommen, jetzt die Helga Schröder. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Also mittlerweile 4 und einer lebt noch in London, aber das ist ein exzellent. Also, ja.
Stimmt. Und 250, jetzt 51?
Circa 260, glaube ich. Ja, also man wundert sich doch immer wieder. Ich habe die Prüfung 1999 gemacht und ich habe irgendwann mal gedacht, so nach, das ist ja auch nun auch schon ein paar Jahre her, also über 20. Und damals war ich ein 170. oder sowas, aber in den 10 Jahren sind nur wirklich 60 oder 70 Kollegen dann dazugekommen. Also das ist wirklich
nicht. Wie muss man sich so eine Prüfung vorstellen? Also klar, man trinkt Wein, aber was unterscheidet den Master Sommelier von einem Sommelier drunter?
Und ich liebe immer diese Frage, weil es ganz einfach zu beantworten. Mhm. Der Master Sommelier hat schon eine Flasche mehr getrunken als der normale Sommelier. Nein, aber das kann man ganz gut Internet nachlesen. Da gibt es auch mittlerweile, das ist ja nicht zuletzt, es gab mal einen Film, der heißt Som, gibt es auch auf Netflix, kann man sich das ganz gut anschauen. Der erste,
S-O-M oder?
S-O-M-M. Ah. Som in Amerika, wo das ja dieses Court of Master Sommeliers ja auch besonders durch die Decke gegangen ist, weil es ja dort viele Restaurants gibt und große Weinkarten, hat man natürlich viele Sommeliers dort auch rekrutiert. Und diese Qualifikation hat in Amerika eben viele junge Leute dazu angestoßen, diesen Weg zu gehen. Es ist eine dreiteilige Prüfung mit verschiedenen Vorprüfungen. Man kommt erst zur Hauptprüfung, wenn man natürlich die Vorprüfung bestanden hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, man muss einmal 6 Weine verkosten in 25 Minuten. Die muss man einer Jury erklären, das muss man blind, also man weiß nicht, was die Weine sind. Die Weine haben aber, und das ist das auch, sonst wäre es unfair und sonst wird es auch keinen Sinn machen, einen klaren Herkunftscharakter, also so, dass man sie als Fachmann auch erkennen kann. Das ist also ein sehr schwieriger Teil, weil da solltest du schon 4 Weine eben nicht nur so gut beschreiben, sondern sie auch am Ende auch richtig haben. Mhm. Und in der Kürze der Zeit, mit der Vielzahl an Informationen und das auch noch entsprechend vor einer Jury, das ist anspruchsvoll. Und dann der Rest ist dann Theorie zum Beispiel, viele Fragen, irgendwie Sachen, nennen sie die deklarierten Vintage-Port-Jahrgänge zwischen 1960 und 1970. Also Fragen, wie man so wahrscheinlich, wenn man ein Studium hat, die man nie gebrauchen muss, aber die Grundidee ist, dass man mit dem Sommelier-Beruf, der Master-Sommelier, ich könnte morgen eventuell auch in New York noch in einem Restaurant arbeiten oder vielleicht nächste Woche in Tokio, also einen internationalen Getränkeexperten, der eben auch gut mit Wein umgehen kann und der seinen Kunden eben auch, und das ist ja ein Dienstleistungsberuf, eben auch das Richtige empfiehlt. Und dann gibt es noch einen praktischen Test, der ist auch gut, weil da muss man zum Beispiel mal eine Flasche Champagner genau auf 7 Gläser aufteilen. Und wenn du nicht lange in einem Restaurant gearbeitet hast, also auch genau gleich, dann fällst du durch, weil wenn du nicht lange im Handel gearbeitet hast, ein guter Theoretiker bist oder ein guter Verkoster, dann wird es schwer. Und solche Sachen, das wollen die Leute sehen.
Dass ja, das man würde ich einfach nicht mal in 26 Minuten schaffen. Sag mal, wie ist das denn an, Kendrick? Ja. Du hast ja auch, wie wir alle, mit Wahlen uns beschäftigen, irgendwann mal angefangen. Mhm. Was war bei dir so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, das will ich für länger machen, mich so mit Wahlen auseinandersetzen?
Ja, ich glaube, braucht jeder für sich, um so ein Meilenstein. Der erste war, dass wir damals hinter dem Haus meiner Eltern Rosé d'Anjou oder Matthäus Rosé getrunken haben, brühwarm.
Ja.
Und dann in der mit so 5 Jungs und die Flasche war auch schnell leer. Ich glaube, wir haben auch noch eine zweite. Meine Mutter hat auch abends ganz komisch geguckt, als ich nach Hause kam und oder ins Haus kam und sie, ich habe an dem Tag für mich beschlossen, es muss besser werden.
Das war also eine richtige 80er-Plorre, ne?
War richtig, ja, das war eben so, wie es war. Halt süß und ein Rosé und irgendwie hat das nach was gerochen. Und später, meine Eltern hatten einen Freund und der war ein wirklich sehr großzügiger Mensch und der hatte einen ganz tollen Weinkeller. Und der hat immer gesagt, Kerl Hendrik, der interessiert sich doch so für Wein. Und für jemand so wie mich, der eigentlich mehr oder weniger ein Kretin war, also mit anderen Worten ja gar keine Ahnung hatte, dann hat er einen ganz tollen Wein für mich aufgemacht und ich meine es noch zu wissen, es war ein 85er Sassicaia, ein ganz berühmter italienischer Rotwein, der auch so ein bisschen in der Weingeschichte einen Stellenwert hat. Und da habe ich ein Glas getrunken und habe ich davor gesessen und habe gesagt, boah, was kommt da alles raus? Was duftet das schön? Mhm. Was riecht das toll? Da möchte man dann mehr erfahren. Und das ist natürlich, wenn man jung ist, ist das toll, wenn man dann von so einer Geschichte angefixt ist und dann irgendwie fängt so eine Reise mal an.
So eine Leidenschaft, so eine regelrechte. Ja. Und dann hast du ja eine Ausbildung zum Koch gemacht. Du kommst ja aus Gütersloh, genau. Da gibt es ja nur wenig Weinberge. Ne?
Ist jetzt wirklich keine bedeutende deutsche Weinregion,
hast du vollkommen recht. Obwohl es ist eine deutsche Großstadt. Also sie zählt seit, ich glaube, 98 oder so, zählt sie zu den Großstädten Deutschlands. Oha.
Na, ich komme aber aus der Peripherie von Gütersloh. Oh. Also mit anderen Worten, ich komme noch nicht mal aus der Gütersloh. Ich bin ein echtes Kind vom Land. Und das ist vielleicht auch schön für mich gewesen, also als Kind so mit ganz normalen Dingen, Gerüchen, Geschmäckern und, zu tun gehabt zu haben. Also ich hatte jetzt nicht, bin nicht vorbelastet irgendwie in einem Weinblatt groß geworden oder irgendwie, dass meine Eltern nur Chateau Petrus tranken und andere Sachen, sondern was eben gut war, so dass man so unbefangen daran gehen konnte. Ja. Und Koch habe ich natürlich deswegen auch gelernt, weil der Sommelierberuf war damals für mich noch in ganz weiter Ferne. Ich erstmal war Kochen in den 80er Jahren, wo ich das gelernt habe, das war eigentlich so, Koch ist dann, war wirklich nicht hoch angesehen. Das ist ja jetzt dank der Fernsehköche vielleicht ein bisschen anders geworden. Und ich hatte ein Schulpraktikum gemacht und das hatte mir ja so viel Spaß gemacht. Und ich war auch kein ganz einfacher Jugendlicher. Und der Küchenchef hat gesagt, eigentlich so wie du aussiehst mit deinen kurzen Haaren und deinen Tätowierungen, weiß ich nicht, ob ich dich einstellen soll. Aber irgendwie, du scheinst da irgendwie Spaß dran zu haben. Und dann habe ich dort gearbeitet und mir das Kochen unglaublich viel Spaß gemacht. Und so fängt das eigentlich an. Ja.
Und dann bist du von Gütersloh umgezogen. Du wolltest die große weite Welt hinaus. Ja. Wo ging es dahin?
Ja, ging es nach Hamburg und da war ich im Landhaus Scherrer.
Und eins für alle, die es nicht kennen.
Oh ja, Entschuldigung.
Landhaus Scherrer ist in Hamburg ein sehr, sehr hoch angesehenes Lokal, ein Sternelokal. Und viele Hamburger behaupten, es sei das beste Haus am Platze, wenn man gut essen gehen will.
Ja, es ist ein sehr traditionelles Haus und solche Dinge gibt es ja in Hamburg. Und ich war jetzt so der einer Zeit dort, wo auch der Küchenchef sehr ambitioniert war. Und das ganze Kochen fing ja in Deutschland, so in den 90ern, fing das ja erst an, dass die Deutschen für sich auch erkannt haben, dass sie eben doch mehr können. Und auch das Selbstbewusstsein wurde größer. Und eine dieser Schmieden, sage ich mal, das war Scherrer. Da war ich aber nur kurz, weil dann hatte ich die Chance, nach Amerika zu gehen. Und da muss ich sagen, hat sich für mich dann auch mein Leben, auch gerade was das Thema Wein angeht, da konnte ich dann endlich da weitermachen, wo ich mal als junger Mann schon angefangen hatte, mich so ein bisschen für zu interessieren.
Ich glaube, dass du, wenn ich mich noch zurück erinnere, als wir uns mal unterhalten haben darüber, Napa Valley hast du dich, glaube ich, da besonders in den Wein verliebt,
oder? Genau, Napa Valley war einfach toll, weil wir Europäer sind ja manchmal so ein bisschen borniert gegenüber den Amerikanern. Wir verdammen das als Unkultur und. Ich muss sagen, ich habe so tolle Leute in den USA kennengelernt. Nun ist die Westküste und speziell auch Kalifornien, Napa Valley natürlich auch ein Platz, wo die Leute einfach auch eine offene Art haben, eine liberale Art haben, miteinander umzugehen und eben auch eine sehr positive, lebensbejahende Art. Und was Tolle ist in den USA eben auch diese authentische Geschichte. Also wenn man zum Mexikaner dort geht, ist es mexikanisch. Mhm. Wenn man dort zum Asiaten geht, sprich ob es ein Japaner ist, ein Koreaner, ein Chinese, dann findet man in San Francisco einfach eben sehr authentische Restaurants. Und dann auch in Amerika war es ja auch so, dass die in den 90ern anfingen, viel stärker an ihrer kulinarischen DNA zu arbeiten. Und in diese Welle bin ich reingekommen und ich war in einer ganz glücklichen Phase dort. Mittlerweile ist es fast ein bisschen verkommen zu einem Disneyland, weil natürlich USA ist viel Geld im Spiel. Das Palo Alto, sprich Silicon Valley, ist nicht weit, viele Investoren. Aber zu der Zeit, als ich da war, durfte ich noch viele von diesen Pionieren kennenlernen, die heute ganz berühmte Leute sind, wie bei Robert Mondavi. Mal war ich bei der Familie zum Mittagessen eingeladen, einfach, oder bei Joe Heitz. Da hat er gesagt, kommst du, probier mal meinen 78er, wie findest du den denn? Und dann denke ich mir, boah, wie nett und wie offen sind diese Leute. Und Wein ist ja eigentlich viel mehr als nur ein Getränk. Wein ist ja etwas, was Menschen verbindet, wo man viel lernen kann von den anderen und wo man auch ein bisschen Bescheidenheit vielleicht auch für sich selbst auch entdecken kann, die einem auch ganz gut tut manchmal.
Ja. Ich glaube auch, also gerade dann, ob es mit Wein ist, aber anderen kulinarischen Dingen, übrigens apropos Wein, ich glaube,
es
dürstet so langsam nach dem ersten.
Liebe Podcast-Zuhörer, liebe willkommen. Ich habe ja einen Zauberstab und wenn ich den betätige, passiert nicht das, was Sie jetzt denken, sondern Wir werden unterstützt von einem großartigen Team von Damen, die uns jetzt und unserem Publikum hier vor Ort Weine vorbeibringen. Und zwar den ersten Wein, den einer von uns dreien mitgebracht hat.
Nämlich?
In dem Fall ist es
das
Dietmar.
Von meinem.
Wir wissen nicht, welcher Wein es ist. Der Wein ist abgedeckt, verklebt.
Richtig.
Sozusagen.
Oh, hier, Blindprobe.
Die Gäste bekommen jeder ein Glas. Mhm. Dankeschön.
Dankeschön.
Das war, ich habe gerade die Flasche
ich würde mal sagen,
von Janine warte. In Empfang genommen. Ein Janine ist echt entzückend. Mit einem Lächeln serviert sie unserem Publikum den Wein. Die hat sich sogar extrem für heute einen bordeauxroten Kaschmirpulli angezogen mit weichen Tanninen.
Ja, schade, also, dass das ein Podcast ist. Ja. Oder Tom, schade, dass das ein Podcast ist.
Ne? Ja, schade.
Wir haben auch schon überlegt, ob wir eine Kamera aufstellen.
Also, ja.
Liebe Zuschauer, Zuschauer. Einfach mal jetzt vorweg, noch nicht gleich probieren. Ja, wir wollen das alles gleich zusammen mit Henrik machen, denn wir wollen ja auch was dazulernen. Und aus der ganz kurzen, sag ich mal, was ich schon mal erfahren habe, nicht gleich den Wein schwenken, sondern erstmal noch ruhen lassen im Glas, oder? Was würdest du sagen?
Ach, kann jeder so machen, wie er will, aber das ist natürlich klar, wir sind alle ein bisschen ungeduldig und man will natürlich probieren und so. Und ich finde, es ist auch völlig okay, wenn man ein bisschen verkostet. Mhm. Dann hat man schon mal die Zunge ein bisschen damit benetzt. Allerdings, Eindrücke sind immer, sag ich mal, was sehr Wertvolles. Also je schneller man das macht, je unbedachter man das macht, umso mehr verschenkt man, weil der Körper sich sehr schnell an Aromen und an Geschmäcker gewöhnt. Und dieser erste Eindruck, wie auch im richtigen Leben, der zählt, auch beim Wein. Also wenn man es richtig professionell macht, ist es häufig gut, wenn man eigentlich mit einem kleinen Frühstück morgens irgendwann zwischen 10 und 11 verkostet.
Mhm.
Ja, macht jetzt hier keiner, aber ist zur Nachahmung vielleicht auch nur bedingt zu empfehlen. Aber wir alle, gut, das ist immer fatal, ne? Aber es ist so ein bisschen dieses Gefühl, so hungrig zu sein, ist gut beim, also zumindest mir tut es gut.
Liebe Zuhörer, reden wir also mit Ihrem Chef oder mit Ihrer Chefin, ob das denn genehm sei, wenn Sie dann so zum Frühstück mal ein Fläschchen Wein aufmachen, bei sich am Schreibtisch oder wo auch immer Sie arbeiten.
Ja, wobei, ganz ehrlich, also in Deutschland, wenn ich mir das so angucke, diese Weinkultur mittags ist ja völlig, liegt da nieder, wenn ich viele Restaurants sehe. Alles gut, wir leben in Political Correctness und wir
Leistungsgesellschaft,
um vielleicht mal so ein bisschen mehr entspannen und ein bisschen mehr
viel schauen. Mehr Polizeikontrollen auch.
Ja, man muss ja nicht gleich immer die richtige Flasche ächzen. Ne? Also es reicht ja auch mal ein Glas, aber so, ich finde, das mag ich auch in Frankreich, das mag ich in südlichen Ländern, dass da noch eine gewisse Qualität fürs Leben auch eben durch Genuss und durch Essen und Trinken.
Ja, es ist dadurch auch eine Entschleunigung, finde ich. Also ich finde ja, wir sind ja in unseren, also vor allem in den Großstädten, ja unheimlich getaktet. Ne? Also wir müssen, wir leisten, wir müssen losrennen. Ne? Und wir haben eigentlich das, was ich auch noch sagen wollte, also was Wein angeht oder auch andere kulinarische Dinge, ob das Käse ist oder Schokolade sogar und all diese Dinge. Wenn man mal wirklich etwas im Mund hat, was einem wirklich die Sonne aufgehen lässt, dann entschleunigt das in dem Moment so dermaßen.
Ja.
Und ich finde, das, was wahrscheinlich auch dann in jeden Ansporn plötzlich auch einen Berufsweg jetzt wie bei dir einzunehmen, zu sagen, boah, das hat mich so geflasht. Das möchte ich weiter erleben.
Ja, man sagt ja auch, dass zum Beispiel von 18 essentiellen Mineralien stecken 17 im Wein. Also sollten wir auch was Gutes für unseren Körper tun und mal so ein bisschen den Wein wieder in den Vordergrund holen.
Ganz genau.
Weil ich finde das auch mal so ein bisschen
bedauerlich. Warum lachen die denn alle so gerade?
Ich finde das nämlich auch immer so ein bisschen bedauerlich, dass manche Leute essen, um satt zu werden. Mache ich auch, aber man kann es mit Genuss verbinden. Man kann auch trinken, natürlich nur um den Durst zu stillen oder Funktionsfood zu sich nehmen, das so optimiert ist und der Körper kann es gar nicht aufnehmen. Also wer von uns geht mit unserem Handy, mit allen Funktionen jeden Tag um und warum gehen wir mit unserem Körper so um? Warum muss alles überqualifiziert sein? Warum setzen wir dann nicht eine Qualität zum Beispiel in den Genuss? Das finde ich einfach wahnsinnig schön, dass du das so siehst, dass du auch Frankreich und Italien benennst. Ich war da auch mal und habe das eben auch so bemerkt. Und das finde ich wunderbar, wie die das machen. Also die trinken ein Glas zum Mittag.
Das diszipliniert auch,
ja, genau. Und die gehen dann alle ein bisschen fröhlicher so.
Ja, das ist auch eine kleine Motivation, machen wir uns nichts vor.
Also, ja.
Und Josef, Mittagessen ist doch schön.
Josef Hader hat auch schon bemerkt, irgendwie die Franzosen essen und trinken, essen fetten Käse, trinken viel Wein und die Lebenserwartung ist wesentlich höher.
Also jetzt haben wir schon drei gute Gründe gefunden hier.
Also Wein und Gesundheit ist ja auch ein Thema eigentlich.
Und alle sind ganz eingeschüchtert, die trauen sich jetzt alle nicht zu trinken,
ja, ist das toll?
Ich das gesagt
ja, genau. Also ich würde es jetzt gerne mal so handhaben. Hendrik, wir wollen ja von dir ein bisschen jetzt auch sozusagen mit auf den Weg bekommen, wie wir am besten einen Wein Kosten. Das heißt, wir haben in der Ankündigung von dir, was du wahrscheinlich gehört hast, auch stehen gehabt, du bist so auch der Sherlock des Weingeschmacks. Was natürlich ein Master-Sommelier wahrscheinlich auch ausmachen muss, sodass du eigentlich relativ gut erkennen kannst, was da im Glase ist. Jetzt sind wir alle gespannt. Tom, natürlich. Ja. Ich bin auch gespannt, was du rausschmeckst.
Ja.
Möchtest du das selbst nehmen, dass du sagst, irgendwie, ich öffne die Flasche und dann schenkst du in die Gläser?
Also so ein paar kleine Dinger, wo wir schon mal anfangen können, ist ja, wenn ein, wenn man wirklich Wein verkostet, wenn man es unter professionellen Bedingungen macht, ist schon für mich auch mal wichtig, wie geht's mir heute, was für ein Wetter ist, was für eine Jahreszeit haben wir gerade, wie fühle ich mich selbst. Ich kann schon so kleine Dinge sehen, zum Beispiel, ihr habt jetzt schon mal hier einen Schraubverschluss auf der Flasche, also ist das nicht ganz blind mehr, denn das ist eine ganz bestimmte Kategorie an Weinen, ist nicht besser oder schlechter, aber es ist zumindest eine. Und Flaschenform kann man natürlich auch schon sehen. Also das sind alles Dinge in einer Prüfung, ne?
Ja.
Das muss man alles komplett raus, weil ein Profi da sofort, dann hat er gleich schon so die ersten Sachen, dann ist es fast nicht mehr ganz blind.
So gemein wollten wir natürlich nicht sein.
Die Flaschen ab. Auf die Verschlüsse.
Dankeschön. Aber es sind so die, also deswegen kommen wir zum Sherlock und das ist natürlich schon, und darum geht es, ist das Sammeln von ganz vielen kleinen Informationen und aus diesen Informationen macht man dann eben oder kommt dann am Ende vielleicht manchmal was raus, wo man das Glück hat, etwas zu erkennen. Aber das sollte auch nicht der erste, für mich ist nicht immer das Allerentscheidendste, dass ich genau sage, das ist jetzt heute der 2016er Chablis von Vincent Duvissat aus der Lage La Forêt.
Aber wieso hast du das jetzt erraten?
Ja. Schön wäre es, aber er hat keinen Schraubverschluss, das weiß ich.
Ich habe es umgefüllt.
Wohl an.
So, dann genau, so, was ist das nächste?
Der nächste Schritt.
Naja, dann
Moment.
Also was zum Beispiel auch, wenn man Wein verkostet, man macht die Gläser nie zu voll. Das ist, das hat natürlich schon mal den Grund, dass man auch die Möglichkeit hat, es noch zu schwenken. Ja?
Okay.
Also das ist auch zum Beispiel schon, da geht es eigentlich los. Erstmal überhaupt einen kleinen Kostschluck einschenken und dann natürlich gibt es verschiedene Varianten, wie man ein Glas anfassen kann. Also das, ich nehme es immer am Stiel, so Marke Hollywood oder ich sag mal gehobener US-Politiker, der macht es dann bitte so. Es sieht dann so aus, ist egal, was ich trinke, Hauptsache ich bin da. Und dann kann man natürlich den Angeber, der fasst es ganz unten so am Fuß.
Und nach Fuß.
Ja, das sind
und
da
spreizt
so
den kleinen Finger ab.
Und wenn er möchte, genau. Ja. Oh, aber entscheidend ist eigentlich, pack das Glas am Stiel an. So,
jetzt, ich finde das auch am
jetzt Stiel. Jetzt guckt man sich eigentlich mal die Farbe an. Und jetzt haben wir natürlich hier kein Tageslicht. Wir sind hier in einem Verlies. Aber so ein paar Sachen fallen einem ja schon mal auf.
Hast du weißen Zettel?
Wenn du weißen Zettel hast, ist gut. Wobei, hier sehe ich gerade, geht auf meinem Dunklen geht es noch besser.
Ja.
Weil das ist ein Weißwein und den sieht man vor einem dunklen Hintergrund noch klarer. Man sieht ja so ein paar Dinge schon in diesem Wein, dass er zum Beispiel ganz klar ist. Ja, ihr könnt mich auch gerne missbrauchen.
Ja, ich gucke es mal bei dir an. Ja.
Als Vorlage. Also, das fällt schon mal auf. Der Wein ist klar. Ne?
Und ja.
So für den Fachmann jetzt, okay, wenn er klar ist, ist er halt wahrscheinlich ein filtrierter, bestimmt kein unfiltrierter Wein.
Ja.
Ein unfiltrierter Wein hätte viele Schwebstoffe. Dann kommt noch etwas hinzu, das ist die Farbe an sich. Es ist eine brillante Farbe. Also man sieht, das ist eine sehr klare, sehr intensive, leuchtende Farbe.
Ja.
Wird wahrscheinlich ein junger Wein sein. Und sonst eigentlich die Farbe, man kann, wenn man richtig gute Bedingungen hat, kann man ein bisschen mehr noch aus der Farbe lesen. Das nächste ist natürlich auch, wie bewegt sich der Wein im Glas? Und deswegen schwenkt man das so ein bisschen. Und dann hat man so, man sieht
also
das
richtig
so.
Karussell fahren lassen.
Ja, genau. Und durch das Schwenken sieht man, ja, ihr könnt das nicht in euren Gläsern, aber wir können das, ihr seht es ja bei mir, der Wein ist, bewegt sich nicht ganz langsam, also nicht so wie so ein Olivenöl oder so ein Sirup, so wie das so ein Süßwein machen würde, sondern er hat so eine ganz normale, flüssige, mittlere Fließgeschwindigkeit. Viskosität. Und das nennen wir das. Und jetzt kommt das nächste, jetzt hat er hier so einen kleinen Rand, das ist so ein bisschen der Alkohol, Glycerin, nicht mit Glykol zu verwechseln, mit immer ein toller Glykolrand, also nicht, macht man sich nicht so viel Freunde, aber es ist Glycerin und der ist schon, man sieht ja schon hier, der hat ein bisschen kräftigeren Rand. Und jetzt bei den Gläsern ist es hier nicht ganz so, die sind so, ich sag mal, ist ja Marke Pressglas hier, aber so in so ganz feinen Gläsern kann man zum Beispiel sehr gut sehen, wie die Schlieren sich dann bilden und wie der Wein dann runterfließt. Das tut er hier auch schon ganz gut, also das ist schon ein Wein, der nicht ganz leicht ist.
Ist das auch, was man Tränen nennt?
Tränen, Kirchenfenster, gibt es tausend Begriffe für, wir meinen alle das Gleiche. Gibt auch welche, die sagen so aus Gütersloh, sag ich mal aus meiner Heimat, die würden sagen, oh, der ölt aber gut. ist ja keine Weinregion. Ne? Bier und Korn gibt's da.
Es wird einfach benannt.
So, da haben wir jetzt mal, aber so, das sind so ein paar Sachen, so, wo man was sehen kann. Aha, ist ein jugendlicher Wein, könnte mittelkräftig sein und ist wahrscheinlich ein filtrierter Wein. Und jetzt nächste ist, eigentlich den Wein ungeschwenkt erstmal riechen. So, jetzt sammelt man so ganz, jetzt, das ist ja eigentlich die wahre DNA eines Weines, ist ja sein Geruch. Und dann gehen wir so vor, in der Wein, die Weinsleute gehen dann vor, ist das eher fruchtig, ist das eher Gewürze, ist das eher Gemüse, sind das eher Blumen und dann sammeln wir das so. Und das ist natürlich etwas, was man trainieren muss.
Jetzt bin ich gespannt, von was du da riechst. Also Gemüse alleine schon?
Nein, was man alles riechen kann. Erstmal achte ich drauf, ist das ein junges Bouquet? Riecht der Wein frisch und riecht er sauber? Und der riecht sehr sauber, riecht sehr klar und der riecht auch sehr kühl von seiner Frucht. Und das ist eher so ein bisschen dieses grüne Apfel. Also dieses Apfel hat man natürlich in vielen Weinen. Mhm. Kann man fast immer bei Weißwein sagen. Aber es ist eher schon so ein grüner Apfel. Aber hier kommen so ein paar Aromen rein. So ein bisschen was an so florale Aromen kommen hier rein. Das heißt also ein bisschen so was an Blüten erinnert. Dann kommt so ein bisschen was, also ich denke sofort so an ganz bestimmte Rebsorten, die so ein bisschen so einen grünlichen Charakter haben, wie Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau, Bacchus oder sowas. Es muss auch kein reinsortiger Wein sein, es könnte ja auch eine Blend sein, aber es ist ein sehr fruchtiges, eine Blend aus verschiedenen Rebsorten.
Eine Cuvée.
Eine Cuvée, genau. Okay. Aber das ist ein sehr fruchtiges Bouquet. Man findet auch kein Holz. Holz würde man wieder riechen, weil Holz hat so einen leicht süßlichen Charakter und so ein bisschen honigartig. Leicht
rauchig
und so.
Dann auch.
Ne? Rauchig, genau.
Wie Toast so ein bisschen.
Das fällt ja komplett flach hier. Also du merkst schon hier, der Wein ist kühl vergoren, der ist frisch, der hat ein fruchtiges Bouquet, der hat eher so ein bisschen so Stachelbeere, ein bisschen Apfel, dann hat er so ein bisschen was Florales.
Genau das wollte ich auch gerade sagen.
Dankeschön. Ja, helf mir doch mal.
Aber ganz kurz.
Ja.
Iris, riechst du das auch?
Den Apfel rieche ich auch, das Fruchtige.
Ja. Ich habe noch mal ein bisschen Pfirsich drin.
Stachelbeere rieche ich leider
nicht. Ja, okay. So eine grüne Frucht ist das auf jeden Fall.
Ja. Grün.
Ich rieche Pfirsich oder täusche ich mich?
Bei mir ist das natürlich auch etwas, ich trainiere das sozusagen jeden Tag und deswegen sage ich immer Hochleistungssportler. Am Ende, das ist für den Verbraucher, ist es völlig egal, dem schmeckt das oder nicht, aber mich interessiert natürlich trotzdem ein bisschen mehr und ich möchte natürlich wissen, ist das ein Wein, der sortentypisch ist oder der gebietstypisch ist, der gut ist oder schlecht ist, komplex ist oder einfach, das sind so die Sachen. Mhm. Und das ist bei mir alles komplett in meinem Gehirn natürlich alles hinterlegt, weil ich mich auch darauf konditioniere.
Und wenn ich, du hast ja diesen wunderbaren, die Weinserie auf YouTube, ne?
Ja.
So, Wein am Limit.
Wein am Limit,
genau. Was ich sehr empfehlen kann übrigens, weil das ist wirklich grandios. Da habe ich dann von dir gelernt, dass man auch an der Farbe erkennen kann schon, oder zumindest ungefähr ahnen kann, welchem Alter der Wein hat, oder?
Normal, weil Weißwein wird ja, wenn er länger reift, dann wird die Farbe kräftiger.
Ja.
Es kann aber auch sein, dass der Wein natürlich aus einem warmen Klima kommt oder im Holzfass ausgebaut ist, mit viel Luft sozusagen in seinem Aufbau war. Wir nennen das dann Oxidation und dieser Wein ist ja am Ende nichts anderes als ein oxidiertes Getränk in der Flasche. Und manche Sachen können länger oxidieren und manche kürzer, aber du kannst schon sehen anhand der Farbe, oha, zumindest ist es ein Indiz. Aber anhand der Farbe zu sagen, das ist der Wein, kann ich keinem empfehlen zu tun. Das nennen wir Weinrassismus in der Wohnung. Ja, das gehört sich nicht. Also jemanden nach seiner Farbe zu beurteilen, ist aber das Allerletzte.
Da sind wir ganz bei dir. Da sind wir ganz bei dir. So, was wäre der nächste Schritt?
Ja, das Trinken, ich weiß es auch. Aber wir haben so das, also ganz wichtig so dieser Dreiklang eben aus Farbe, dann Geruch, dann das Schwenken nochmal, dadurch verändert sich das auch nochmal ein bisschen. Und jetzt können wir endlich trinken.
So. Ich habe mal eine Frage.
Ja?
Moment mal, Dietmar.
Ich war gerade dabei, das Glas
auszuprobieren. Ist es ein Fauxpas anzustoßen?
Ja. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sind ja hier unter uns, aber ich finde das mit dem Anstoßen total schön. Und ich weiß gar nicht, von welchem Knicke das kommt, aber ich finde das total schön, weil allein der Klang der Gläser ist ja auch was einem schon mit Freude erfüllt.
Finde ich auch, weil ich finde, man kann den Wein sehen, man kann den Wein riechen, man kann den Wein schmecken, aber man kann ihn nicht hören. Also zum Wohl.
Zum Wohl.
Prost, Tom. Prost, Henrik.
Prost.
Prost, so. Spires und
Stößchen. Stößchen.
Und Prost, liebe
Zuhörer. Wie so eine Männer heißt, ja, ich weiß.
Auch zu Hause an den elektronischen Geräten, wo auch immer Sie uns drüber hören, zum Wohl, falls Sie gerade ein Tröpfchen eingeschenkt haben.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, jetzt sind wir im Geschmack ist man eigentlich relativ limitiert, weil auf der Zunge haben wir ja so eigentlich nur 5 Elemente, die wir wahrnehmen können, plus ein weiteres, aber kommen wir mal zu den Grundelementen. Also es ist sauer, süß, salzig, bitter und dann gibt es ja Umami, hört man immer häufig viel, so Köche, die jetzt im Fernsehen, die kochen jetzt alle Umami. Umami ist eigentlich so eine Art Supergeschmack, das ist eigentlich die Kombination aus salzig, süß, bitter und sauer.
Also pikant.
Ja, sowas, was man in der, wir alle haben ja wahrscheinlich schon mal mit Sojasauce zu tun gehabt. Mhm. Sojasauce hinterlässt ja so einen warmen, wohligen, warmen Geschmack auf der Zunge. Und Sojasauce ist sauer, sie ist ein bisschen bitter, sie ist ein bisschen süß, sie hat ein bisschen Säure. Und das ist genau dieses Umami, die Japaner, das ist die japanische Küche basiert darauf. Mhm. Und Hier ist, finde ich, weniger Umami. Der Wein ist erstmal sehr trocken, er wirkt zumindest trocken, weil er auf einem anderen Counterpart ein bisschen Säure hat. Und dann haben wir hier zwar schon einen Wein, der eher in die trockene Richtung geht, aber eine ganz leichte Süße schmecke ich trotzdem raus. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass er ganz trocken ist. Und dann achtet man natürlich darauf, wie lange bleibt der denn? Also
das der Geschmack.
Der Geschmack, genau. Und das Ding Caudalie, wie es die Franzosen nennen, ein Caudalie, eine Sekunde. Und wenn ein Wein 40, 50 Sekunden andauert, so haben es die Mönche im Mittelalter schon gemacht, so haben sie versucht, die großen Lagen von Burgund und die tollen Weine zu klassifizieren, weil die Weine, die einfach länger nachgeschmeckt hatten, waren einfach wertvoller als die eben kürzer. Hm. Und so hat sich daraus eine Klassifikation oder eine Pyramide entwickelt. Hm. Und große Weine, das ist wie alles im Leben und was an besonderen Dingen ist, ob das Musik, Stoff oder in der Immobilienbranche eine AAA-Lage ist, ist beim Wein natürlich nicht anders. Es gibt also einige Plätze, die sind besser.
Ist das Gleiche, wie das Wort Abgang meint in der Fachsprache?
Das kannst du auch sagen. Das kommt vor allen Dingen sehr, sehr gut, wenn man mal so mit einer Runde von Leuten dazu ist, die gerade vielleicht alle gefeuert wurden oder so. Zum Beispiel. Ja. Oder in der Politik sollte man es vielleicht auch vermeiden. Oh Leute, der hat gerade einen schönen Abgang hier. Nein, aber... Der kommt jetzt als nächstes. Nein, aber das Abgang kann man natürlich sagen. Ist ein bisschen 80er, ja. Aber mach, was du willst.
Ja, Abgang okay. Finde ich auch sehr aber gut. Mich interessiert das ja auch, wie damit umgegangen wird mit Wein.
Dann sag doch mal 30
Begriffe Kodalien. Da im Raum schweben und nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Also es ist ja alles im Wandel mit der Sprache.
Ja, natürlich. Aber wenn du 30 Kodalien sagst, dann denken alle, boah, du bist echt ein richtig cooler Vogel, weil, boah, was meint denn der jetzt? Und dann kam dir schon das Handy unter dem Tisch und gucken schon mal, oh, der hat 30 Kodalien gehabt, das will ich auch.
Der hatte 30 Caudalie.
Es gibt so eine Pflegeserie aus Traubenkernen. Die Damen kennen das, verspricht die ewige Jugend.
Ich verstehe.
Also hält länger.
Also, gehen wir mal hier weiter.
Ja, wir müssen mal weiter. Was war denn noch mit dem Wein?
Also, jetzt wäre es mal interessant herauszufinden. Kannst du heraus schmecken ungefähr? Was für Rebsorte? Wo kommt der her? Eventuell Jahrgang? Ja. Und auch Tom, du bist auch gefragt.
Ich weiß.
Wollen wir Tom den Vortritt lassen?
Ja, das ist, glaube ich, vielleicht
dann. Den kann ich abgucken von dir.
Also, um erst mal zu sagen, was ich schmecke. Also, wie wir ja schon hatten, was Fruchtiges. Aber ich merke auch, wenn ich den Wein ein bisschen auf der Zunge lasse, dass da hinten noch so ein bisschen Salz kommt. So kommt mir das vor.
Wie Mineralwasser.
Ja, so ein mineralischer Geschmack. Mhm. Ich finde... Also ich habe schon Weißweine getrunken, die wahrscheinlich für dich absolute Ekelplörren sind. Aber ich finde, der hat einen relativ mittelmäßigen Abgang. Und eigentlich gefällt er mir sehr gut. Also der hat etwas Unkompliziertes, den kann man so wegtrinken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich dazu essen sollte, dann wäre das bestimmt jetzt nicht so ein scharfer Käse oder sowas, sondern ein Brie oder würde ich auswählen. Irgendwas Cremiges.
Auf jeden Fall keine Schokolade.
Ja. Nee, keine Schokolade hätte ich, glaube ich, dann
nicht. Jetzt kommen wir hier hin, nehmen Sie wieder ein Stück Schokolade.
Ich tippe mal darauf, dass der Wein aus Deutschland kommt. Aber
Rebsorte?
Rebsorte. Ich glaube, ich habe im Gegensatz zu dir, Hendrik, nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist ein Riesling. Weil es gibt manchmal Winzer, die machen so bekloppte Sachen mit ein und derselben Traube. Und da bin ich mal total verwirrt. Wir sind, sowohl Dietmar als auch ich, wir sind beide am Anfang unserer Weinreise. Und vielleicht geht es unseren Zuhörern und unserem Publikum genauso. Ich tippe mal darauf, dass das ein Grauburgunder ist.
Okay. So.
Okay. Frag mich, warum er das getan hat. Warum hast du Grauburgunder gesagt?
Weil diese Säure mit der Frucht einfach eine Kombination ist, die sehr harmonisch ist, die ich von Grauburgundern kenne.
Mhm. Okay. Guck mich nicht so an, jetzt soll ich wahrscheinlich was sagen.
Ich fand das aber super, was du gesagt hast. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Wollen wir vielleicht mal die Iris fragen, unsere Weinprinzessin.
Also ich würde jetzt nicht sagen können, von welcher Traube der Wein ist. Was mich überrascht, ist, dass vorher beim Riechen, beim Duft des Weines mehr Frucht drin war, als man später im Mund hatte. Da ist irgendetwas Süßliches, du hast es ja auch gesagt, was ich ganz interessant finde, was den Wein eigentlich irgendwie so spannend macht. Aber ich würde auch sagen, es ist ein deutscher Wein, würde ich mal tippen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, es ist Grau- oder Weißburgunder, das könnte ich nicht sagen. Ich stelle mir bei diesem Wein einen schönen lauen Sommerabend vor. Ein leichtes Sommeressen-Salat, gegrilltes Fleisch und dann ist das perfekte Wein.
Super, da bin ich auch dabei.
Sehr schön. Dankeschön.
Danke. Ja, ich finde, es ist schon viel Gutes gesagt worden hier eigentlich. Jetzt muss ich mal versuchen, das nochmal besonders intelligent zu klingen. Aber, und das Wichtigste, was gesagt wurde eigentlich von euch beiden, ist ja, wofür oder wann trinkt man sowas eigentlich? Und das ist, glaube ich, eigentlich die große Kunst, den richtigen Wein ja auch auszusuchen zu der richtigen Stimmung. Und das ist ja auch da, wo wir häufig verzweifeln, wenn wir im Geschäft oder vorm Regal sind und dann einfach was aussuchen müssen und nicht genau definieren können, na, kann das jetzt wohl der richtige Wein zu dem Grillen sein? Mhm. Und also es bleibt immer so eine gewisse Grauzone oder so ein Try and Error. Ich fand, dass der Wein auch, also erstmal ist das für mich ein sehr einfacher Wein, was gar nicht schlecht ist per se. Der Wein ist gemacht dazu, dass man ihn jung trinken muss und es kommt definitiv aus einem Klima, was ein bisschen kühler ist, denn diese Frucht, das kennt man aus kühleren Klimazonen und wir sind in Deutschland noch bei den kühleren Klimazonen. Das kann sich sicherlich ändern, aber jetzt so würde ich sagen, ist ein Wein, der ein toller Aperitif ist für mich und unkompliziert auch ist und der mich an einen Ausflug erinnert. Ihr habt ja hier in Berlin die Spree oder sowas und dann auf einem kleinen Ruderboot und so. Dann hat man Picknickwein, genau. Den muss man ein bisschen kälter trinken. Mhm. Es gibt ja nicht nur positive Aspekte in so einem Wein, also es gibt einen kleinen negativen Aspekt auch. Ich bin mittlerweile, was Schwefel angeht, sehr, sehr sensibel. Schwefel braucht man natürlich im Wein und es ist eine Art, ihn haltbar zu machen. Aber so ein ganz bisschen merke ich das. Und deswegen
möchte ist das ein Konservierungsstoff?
Genau, es ist so wie eine Hygiene-Geschichte. Und ich will jetzt hier auch nicht die Leute alle verrückt machen, aber ich finde irgendwie Schwefel manchmal stört so ein bisschen mein Geschmacks- und mein Geruchsempfinden. Soll den Wein aber nicht mindern. Es ist für mich ein kommerziell einwandfrei gut gemachter Wein aus Deutschland, aus einem wahrscheinlich der größeren Anbaugebiete. Also es ist nicht so distinkt wie die Mosel. So, jetzt kommt wieder der Sommelier. Es ist nicht die Mosel, wo du dann diese Schieferböden hast. Es ist auch nicht Rheingau, wo du primär Riesling hast, aber auch in eher so einer pikanten Form. Es könnte eine Cuvée sein, aber es ist eher was aus Rheinhessen, eventuell der Pfalz. Vielleicht sogar noch aus Baden, aber eher so aus dem mittleren Teil von Deutschland. Es sind wahrscheinlich ein paar junge, ambitionierte Winzer, die einen sehr technischen, sauberen Stil machen. Und so ein Wein sollte vielleicht auch nicht mehr als 10 Euro kosten im Regal. Und ich könnte mir vorstellen sogar, weil der Wein ja ein bisschen Säure hat. Und da würde ich an der Stelle sagen, würde ich einen anderen Weg gehen. Die Säure erinnert mich per se mehr an Riesling, zumindest eine Blend, wo Riesling mit drin ist. Ja. Vielleicht ein bisschen Müller-Thurgau, vielleicht ist es einfach so ein Spaßwein. Ja. Und so etwas genau zu benennen, ist super schwer, weil dieser Wein nicht darüber sich definiert, was seine Herkunft ist, sondern der ist gemacht für einen Anlass. Und von daher, da glaube ich, da erwartet man zu viel von einem Sommelier, dass er jetzt genau sagt, wo der herkommt. Mhm. Weil darum geht es bei diesem Wein überhaupt nicht. Mhm. Es gibt Weine, die können das. Große Bordeaux, tolle Rioja, fantastische Barolo, Spätburgunder von der A. Der kann das nicht. Dafür ist aber auch nicht gemacht, fairerweise. Mhm. Es ist ein Wein, der wurde gemacht, pour le plaisir. So.
Wow. Nicht schlecht.
Meine Frage, ich habe
dann würde ich tatsächlich das Geheimnis jetzt mal lüften.
Total schreien. Ja. Könnte auch noch was aus Österreich.
Ja, nein, ist ein Rotwein. Nein.
Ich hab doch gesagt, dass die Lichtverhältnisse hier schlecht sind.
Das macht Dietmar gerne. Der steckt gerne einen Tintenkiller in Rotwein und dann vergiftet er die Leute.
Dietmar!
Das kommt dir auch gleich.
Ja, und die Schaufelschluss. Die Hüllen fallen.
Sehr gut verpackt, muss ich zugeben.
Sehr schön verpackt.
Und zwar, ich sage einfach mal, Hendrik, du bist wirklich, wirklich toll. Aber auch Tom, du warst wirklich toll. Und auch Iris, du bist wirklich toll. Und zwar haben wir hier tatsächlich eine Cuvée. Mhm. Und zwar eine Cuvée aus Scheurebe, Riesling und Weißburgunder.
Mhm. Ah.
Und das heißt Silenus, Blancus Nactus. Heißt die Serie. Also
den soll man zum Nacktbaden trinken.
Ja, richtig, ne? Erfrischend, ja, wie man in einem kühlen
Badesee.
Ne?
Genau. Hurra!
Und er wird tatsächlich von zwei jungen Winzern aus Baden-Württemberg gemacht, die einfach sich zusammen mit einem Weinhändler hier aus Berlin zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen einfach unsere Region ein bisschen aufpeppen. Die haben auch eine Rotwein-Cuvée und auch einen Rosé-Cuvée. Ja. Und gesagt haben, wir wollen einfach unsere Weingegend so ein bisschen mal einen modernen kleinen Touch verleihen und ein bisschen nach vorne gehen und nicht einfach so die alttypischen, ich sag jetzt mal Dornfelder, Trollinger, Lemberger und so weiter, was man gibt's bestimmt auch gute wahrscheinlich, aber meistens waren es Weine, die ich getrunken habe, wo ich mal die Beine oder die Hand genommen habe und weggelaufen bin. Und das ist eine Flasche für 8 Euro.
passt. Gut. Das ist richtig. Aber wir waren gut. Also, ja. Fand ich. Wir waren es gut gemacht. Komm.
Und Iris, the Wine Queen. Unsere Weinprinzessin Iris
war Weinprinzessin. Gut, Ex-Weinprinzessin oder?
Ja.
Ex, noch bin ich amtierend. Bist
du die Berliner Weinprinzessin dann?
Sie ist die, unsere du
bist
Berliner.
Du bist einfach die Weinprinzessin.
Ja. Unsere Berliner Weinprinzessin.
Naja, also vielleicht aber nicht nach dem Motto, das habe ich ja schon immer gesagt, aber so ein paar Dinge, wenn man jetzt weiß, was es ist, macht ja Sinn. Scheurebe hat ja so dieses Grapefruit-Zitrus-Aroma, das findet man ja hier. Mhm. Der Weißburgunder hat so ein bisschen dieses Florale und dieses Duftige und der Riesling schmeckst du eben in der Säure. Also, schön, interessant.
Darf ich dir ein Stück Käse auf?
Aber selbstverständlich, natürlich. Weil ich so abgemagert aussehe, oder?
Nee.
Dann kriegst du ein Stück Schokolade.
Bitte keine Schokolade dazu.
Ich meine, man braucht ja nicht nur trinken, man kann ja auch mal ein bisschen was essen,
ja, der
weil
Tom.
Das räumt die Luca auf.
Und Tom, du bist ein guter Gastgeber, ja. Vielen Dank.
Dietmar auch?
Sehr gerne.
Gut.
Ich würde einfach sagen, nach dieser ersten kleinen Weinrunde,
ja,
kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Und diese nächste Rubrik heißt, Tom, Dietmar.
Yeah, Dietmar.
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 Ganz genau. Die folgt. Sehr schön, ich danke euch herzlich. Wie folgt sieht diese aus? Und zwar ist es eine kleine Fragerunde, mein lieber Hendrik. Die Fragerunde gliedert sich in folgende Bereiche. Und zwar einmal in 10 oder 11 Fragen, Entweder-Oder-Fragen.
Oh.
Und dann ein paar Fragen, die vielleicht ein bisschen uneigentümlicher sind, sag ich mal.
Okay.
Und wir mal sehen. Und eine dritte Fragerunde, die du dir selbst dann wählst. Ja, das werden wir dann gleich herausfinden.
Also ich habe noch eine Wahl sozusagen.
Du hast dann deine eigene Wahl.
Okay, Dankeschön.
Wir fangen erstmal an mit der ersten Rubrik.
Dankeschön.
Der 10 Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
McDonald's oder Burger King?
Oh, scheiße. McDonald's, wegen der Pommes. Und wegen meiner Tochter.
Ah. Singen oder tanzen?
Singen.
Berge oder Meer?
Meer.
Superman oder Batman?
Batman.
Brünett oder blond?
Kommt auf den Wein an. Nein, aber ganz, ganz klar dunkel.
Morgenmuffel oder Morgenclown?
Clown.
Roten oder weißen?
Rosé. Alles. Rot. Rot. Nee, weiß. In Wirklichkeit weiß. Sorry. Ja, weiß.
Da sind wir heute ja gut dabei.
Ja.
Berlin oder Hamburg?
Ja, Hamburg.
Was ist schlimmer, Wäsche oder Geschirr?
Wäsche.
Bordeaux oder Burgund?
Burgund.
Anruf oder WhatsApp?
Anruf.
Robert Parker oder Gourmillon?
Robert Parker.
Aha, sehr schön. Es waren zwar 11, aber das wollte ich auch noch mal wissen.
Ich frage mich die ganze Zeit, Tom, ob das der Stab ist, mit dem man Wein wieder in Wasser verwandeln kann.
Nein, das hat mir noch keiner. Dann wäre ich reich. Dann würde ich dich einladen, dann würden wir drei irgendwo eine schöne Landschaft sehen. Ich würde mit dem Stab da rummachen und wir würden uns jeden Tag
die Spielzeug gefunden, sage ich dir. Ja, das ist,
ich mag solche Spielzeuge.
Okay, nächste Fragerunde.
Mhm.
Bei welchem Film fängst du an, laut zu lachen, auch wenn du ihn alleine guckst?
Mhm. Achso, ich?
Ja.
ganz klar, ZDF, Heute-Show.
Ah.
Oliver Welke, mega. Und Charlie Chaplin. Oh, noch mehr. Pasta Keaton. Fantastisch.
Finde ich auch sehr gut.
Sehr schön.
Und natürlich die gesamte Monty Python-Truppe. Ah, wüsste ich viele.
Das sehe ich schon, du hast lustige Abende. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
Die Prüfung zum Master-Sommelier.
War die so?
Ja, man kann es ja nicht sehen. Also man sieht sich ja selbst nicht. Es wird ja nie darüber berichtet. Und,
ist das so wie bei einer Hochzeit, dass man am Ende des Tages gar nicht mehr weiß, was alles passiert ist?
Ja, man versucht sich noch zu erinnern, aber es sind zu viele Informationen. Ja.
Aha.
Und wenn man es geschafft hat, ist es schön.
Wunderbar.
In welchen Situationen fühlst du dich schüchtern oder eher unsicher?
Wenn Leute zugucken. Also
jetzt?
Jetzt zum Beispiel.
Ja? Ja.
Echt?
Schüchtern?
Ja.
Und unsicher?
Du wirkst gar nicht so.
Nein, weil das habe ich gelernt.
Weil es Wein gibt.
Nein, aber trotzdem, also ich habe, als ich Sommelier wurde zum Beispiel, das erste Mal am Tisch zu stehen und Leuten was zu empfehlen und. Es ist natürlich auch geprägt von viel Unsicherheit und so vor Leuten zu sein. Es ist etwas, was ich gelernt habe, das habe ich mir hart erarbeiten müssen. Aber es ist nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt wurde. Und ich ertappe mich immer wieder mal, dass ich sehr schnell spreche und zu viel Informationen gebe und. Und dieses so... ja, da ist eine gewisse Unsicherheit manchmal bei mir. Da ist irgendwas etwas in mir drin, das merkt man nach außen nicht, aber ich merke das im Innenverhältnis. Und da tötet mir ein bisschen Ruhe und Souveränität manchmal ganz gut.
Ja, aber du strahlst nach außen eine ungeheure Souveränität
aus. Das ist, weil ich jetzt ein Glas Wein getrunken habe mit euch.
Das geht schon bei einem Glas Wein so.
Du, manchmal kommst du auf die Tageszeit an.
Hattest du eigentlich mal das Erlebnis, dass du als Sommelier einen Gast hattest, eine Weinempfehlung ausgesprochen hast, dem Gast den Wein gebracht hast und der Gast ist total abgetickt und war überhaupt nicht einverstanden und das hattest du schon mal?
Ja, also ich meine, das kommt natürlich auch immer wieder vor. Ich glaube, was viele bei einem Sommelier verstehen, die denken auch, das sind so eine Art Geschmacksdiktator nach dem Motto, ich bin heute Abend mit meiner Frau oder meinem Mann hier oder mit meinem Partner und da kommt jetzt der Sommelier an den Tisch und dann kommt dieser riesen Schinken und jetzt kannst du ja schon nicht mehr weglaufen, weil den Aperitif hast du schon mal, aufstehen willst du auch nicht mehr im Lokal. Jetzt kommt auch noch dann dieser komische livrierte Typ dann von mir aus, wobei also Sommelier ist ja heute nicht unbedingt mehr nur in klassischen Restaurants sind und du kannst da nicht mehr weglaufen und du denkst dir echt, scheiße, jetzt wird's teuer.
Ja.
Und natürlich gibt es da Leute und der Sommelier, glaube ich, der sollte eigentlich eher mal reinhören. Und ich habe gelernt in meinem Job, zuhören, mal zu fragen und den Anlass mal zu gucken, warum ist jemand in dem Lokal, woran hat er Spaß und ein kleines Gespräch. Das, was uns ja heute auch fehlt, so ein bisschen in diesem Dienstleistungssektor überhaupt, ein bisschen auf den anderen Menschen einzugehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich mit zunehmender Berufserfahrung lernt man natürlich auch dann die Bedürfnisse seiner Gäste zu lesen. Und dann kann man eine Empfehlung geben. Und wenn man das aber sehr vehement macht, dann hat man halt häufig, dann kann es dazu führen, dass der Gast sagt, was haben Sie mir denn jetzt für eine Scheiße da empfohlen? Also das ist natürlich passiert.
Sagen die das so?
Naja, also ich hatte mal in Hamburg eine meiner ersten Begegnungen im Louis C. Jakob, wo ich gearbeitet hatte. Habe ich aber mit einem Freund gemacht. Das war sehr lustig. Der wollte unbedingt bei uns arbeiten. Und da habe ich gesagt, jetzt geh doch mal zu dem Tisch. Und der hatte einen ganz klassisch sächsischen Akzent. Das ist der René. Falls er das mal jemals hört, René, du weißt, du bist Legende. Und da waren da wirklich so richtig klassische Hanseaten, komplett aufgedresst. Ne? Also hier mit Einstecktuch und blauen Sackos und so, wie man sich's vorstellt. So, und dann bestellten die da von Steinbutt bis Schellfisch und so. Und dann ging der René dahin, so an den Tisch und sagte so, ja, ich hätte jetzt hier mal für Sie einen Weißwein. So und so, sagten die, nee, wollen wir nicht haben. Wir wollen Rotwein trinken. Und er sagt dann, naja, da habe ich einen Syrier von der Rhön für Sie. Auf Sächsisch. Also damals gab es diese ganzen schrecklichen Probleme nicht in diesem Land, aber ich will damit nur sagen, so, das ist so, und die Leute haben gesagt, nehme ich. Und mir ist mal was passiert, ich bin dann zu einem Tisch hingegangen, habe ein Glas Wein eingeschenkt und habe gesagt, das müssen Sie probieren. Und da hat die Hamburger haben ja so ein bisschen was Trockenes, ne? Und dann sagte der, naja, nee, ist nicht meins, aber da habe ich gesagt, naja, ich nehme es jetzt zurück, über Geschmack kann man sich nicht streiten. Hat er gesagt, naja, junger Mann, ich weiß nicht, über Geschmack kann man sich schon streiten, allerdings muss man erst mal einen haben.
Oh, Schuss vom
Sehr Buch. Schön.
Herrlich. Das hätte auch Viktor von Bülow sein können, der kam ja auch ab und zu. Also ich mag solche Sachen, solche Situationen, weil da lernt man. An dem Wein. Also klar, logisch, jeder greift mal daneben.
Hast du das verstanden, was er dann monierte?
Nein, das versteht man ja gar nicht. Das, wenn man einfach überbeflissen ist und meint, die Leute missionieren zu müssen, ich glaube, ist man schon falsch. Man muss jedem die Wahl lassen. Man kann ihnen dabei helfen. Betreutes Trinken mit Hendrik habe ich dann ja auch später gelernt. Ist ja eigentlich ja mein Claim. Ne? Nicht, ja, ihr müsst jetzt saufen, sondern lasst euch von mir helfen. Und wer das wollte und wenn Servicejob lebt ja auch davon, dass man gewisse Freundlichkeit und auch Offenheit an den Tag legt. Und dann, die meisten Leute sind es auch. Also ich bin gut damit gefahren.
Dann, pass auf, jetzt kommen wir zu einer Frage, die auf die freue ich mich wirklich sehr.
Ah, okay.
Und zwar, welche Rebsorte beschreibt deinen Charakter am besten und warum?
Oh, also wenn ich, bei meiner Frau weiß ich's. Und sie sagt immer, ich bin Chardonnay. Chardonnay, weil, also das ist schon, Chardonnay gibt es überall auf der Welt, hat eine gewisse Beliebigkeit, aber in gewissen Situationen kann es das Allerbeste sein, was es gibt. Und weil Chardonnay kommt natürlich aus Burgund und unglaublich vielschichtig dann und entwickelt Komplexität. Und weil ich auch sehr unterschiedliche Lebenssituationen habe, mal ein bisschen platter, mal ein bisschen spitzfindiger vielleicht. Ich glaube, Chardonnay passt gut zu mir. Sehr und ein bisschen schön. Mehr Power. So insgesamt. So ein bisschen Druck. Nicht so ein filigraner Riesling oder so.
Ja.
Und so viel Säure habe ich auch nicht, bin ich nachtragend. Also nee. Von daher.
Sehr schön.
Wunderbar.
Chardonnay, pass auf.
Was seid ihr denn überhaupt?
Oh Gott, da, so weit sind wir noch nicht fortgeschritten. Im Moment bin ich ja noch eine Cuvée, glaube ich. Also.
Mehr Scheurebe?
Scheu bin ich auch.
Okay.
Ja. Naja, es geht aber nicht mal.
Ja, immer gucken. Ich werde es im Laufe der Zeit rausfinden vielleicht, was für eine Rebsorte an mir verloren gegangen ist. Welcher Wein hat bei dir bisher schon mal Unwohlsein oder gar Übelkeit verursacht und warum?
Boah, einige schon. Also, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe mal mit einem Freund einen echt harten Abend gehabt und haben wir ganz viele tolle Weine getrunken. Und dann zum Schluss haben wir eine Flasche, zu zweit oder zu dritt, na, da waren noch andere Leute involviert, 1830er Malmsee Madeira getrunken.
Ach, toll,
die und da muss ich sagen, habe ich mich aber komplett an dem Wein verhoben und mir ist richtig schlecht geworden. Ich musste dann aufs Klo und dann musste ich mich übergeben, weil mir wirklich schlecht war. Und ich glaube, so teuer war das noch nie. Was da in der also da habe ich mich aber auch geschämt. Also wirklich, also das ist peinlich. Das macht man nicht.
Inwieweit, wie ist es dazu gekommen? Ist der so schwer? Oder?
Nein, wir hatten einfach schon vorher ein fettes Programm und dann so ein Madeira, der hat nochmal so 18%. Und den hatte ich, diese Flasche, die hatte ich mir vor Jahren, die habe ich mal ganz, bin ich durch einen Zufall auch zu einem vernünftigen Preis drangekommen und habe ich so unter Freunden, wie das ja so ist, meistens unter Männern ist ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, man muss dem einen noch zeigen, so Jungs, und jetzt komme ich hier mit dem 1830er, weil der Arm gehört mir.
Ja.
So, das war dann auch so, der hat mir dann wirklich gehört und das war wirklich doof. Aber es gehört alles dazu und klar, man kann sich dafür schämen. Auf der anderen Seite, wer nicht Blödsinn macht und wer nicht bereit ist, ein bisschen mal über seine eigenen Grenzen auch zu gehen, der wird nie was richtig machen. Zumindest beim Weintrinken. Ja, und
das ist dann auch langweilig, ne?
Ja, aber hallo.
Gut, kommen wir zu einem nächsten kleinen, nämlich du stellst dir die Frage jetzt selbst. Und das ist ganz einfach. Ich habe hier drei Stapel, ja. Die sind unterschiedlich gegliedert. Du ziehst einfach eine Karte.
Das bis dahin ist ja noch relativ einfach.
Ist einfach, ja. Und deckst sie auf.
Ja,
ja, du kannst ruhig aufdecken.
Dürft ihr die auch sehen?
Ja, natürlich. Da steht Jugend drauf.
Ja.
Ja. Dann einmal eine Karte hier ziehen. Den dritten Stapel steht da drauf. Freunde. So, ja, genau. Und nun ziehst du einfach aus diesem Stapel eine Karte.
So, da suchst du einen aus.
Genau.
Oh!
Und da steht drauf:
Alkohol.
Wer hätte es gedacht? Oha. Was fällt dir dazu ein, wenn du diese drei Rubriken siehst aus deinem Leben?
Und daraus eine Frage formulieren?
Nee, nicht eine Frage, sondern eher eine Erinnerung.
Oh. Also ich habe eine sehr tolle, behütete Jugend gehabt mit Freunden, so wie man sich das vorstellt, so Kleinstadt mit einer Gang, Freunde und Lagerfeuer und Äpfel stehlen vom Nachbarn und all diese wunderbaren Sachen. Und Alkohol war auch schon sehr früh im Spiel.
Was genau?
Auch wir haben, also wie gesagt, wenn man ja anfängt, das ist ja auch mal häufig eine Budgetfrage und auch eine Frage vom fehlenden Horizont. Also meistens, da fängt man mit Bier an und eigentlich alles, was uns so in die Quere kam. Das war eben Hauptsache. Naja, also das Thema ist ja so, ich finde ja Kinder oder Jugendliche, Alkohol und heutzutage mit diesen ganzen Alkopops und das haben wir so in der Form nicht gehabt, aber es war natürlich irgendwie immer so ein bisschen dabei. Aber anders irgendwie. Das waren natürlich Wein und auch Alkohol ein gesellschaftliches Produkt, was so Leute zusammenführt und. Also, bisschen Rauschmittel.
Meinst du, das war mehr so ein Sozialcharakter, gemeinsam was Verbotenes tun?
Ja, na klar.
Und nicht so sehr jetzt, ich schieße mich ab, dann bin ich wer, oder
was? Nee, das war nicht. Also das finde, wie gesagt, da kann ich auch nur, das finde ich auch schade, dass das heute schon so ist und das führt auch in eine falsche
Richtung. Wobei es soll zurückgegangen sein, ne? Also diese
Alkoholpops
sind nicht mehr.
Würde mich freuen. Ja, würde mich freuen.
Sehr schön.
Also, Jugend, behütet, tolle Freunde. Und auch, es war Alkohol im Spiel.
Das war die Rubrik Dietmoor.
Dietmoor, superbe.
Vielen Dank.
Très français.
Und nun, liebe Zuhörer, liebes Publikum, machen wir uns mal an den zweiten Wein.
Oh ja, sehr schön.
Der kommt von mir.
Ich habe ein neues Glas bekommen, super. Ich trinke nicht so viel.
Hol den mal da raus.
Oha.
Hendrik, ich mach das mal anders.
Raus, ich zieh da unten links ist ein Eimer. Ich hab ja alles gedacht hier. Naja, wenn man den Höchstleistungssport, wenn man das überleben will, ist so ein Spucknapf. Ich weiß, dass viele den Kopf schütteln, wenn die das sehen, aber sonst kann man den Job gar nicht machen.
Und ich glaube, unsere Weine sind jetzt auch nicht so übel, als dass man sie nicht trinken kann, oder?
Absolut. Man vor allen Dingen, jetzt ist ja ein Korken drin, ne?
Ja.
Hat da auch schön geknallt,
ja.
Richtig, ja.
Das heißt,
da fragen mich auch immer viele, darf der Korken knallen? Ja, na klar, warum denn nicht? Also klar, einem Sommelier, der kriegt das so raus, aber...
Was ist, wenn der Korken Wachs hat?
Na, dann hast du
beziehungsweise, wenn es kein Korken ist, sondern wenn es ein Wachsverschluss ist,
gibt es ja auch, ne? Ja, das wissen ja viele nicht, da musst du durch die Wachskapsel durchstechen mit dem Messer und ziehst das ganze Ding einfach raus. Viele versuchen, den Wachs abzuknibbeln. Ah. Das ist eine richtige Sauerei. Da dreht Hausmann oder Hausfrau komplett durch. Also und auch im Restaurant ist es total blöd. Da gibt es zwar verschiedene Varianten. Manchmal muss man das Messer heiß machen, aber normalerweise einfach mit dem Korkenzieher einfach durch den Wachs durchstecken und zack, einmal richtig kräftig ziehen, dann geht der Korken auch raus.
Na, wunderbar.
So, dann voilà. Gucken wir mal, was wir jetzt schon gelernt haben.
Dann machen wir das wieder so, dass wir den Wein erstmal in Augenschein nehmen.
So. Merke doch langsam,
kommt hier eine Entwicklung. Angemacht. Ein bisschen zu viel, glaube ich. Aber dann sind wir mit dem Publikum auf Augenhöhe. Die haben nämlich volle Gläser. So.
War überhaupt ein Limit bei den Weinen oder so? Hatten wir so oder konnte jeder was? Ich hatte so ein bisschen. Nur für unsere Zuhörer.
Für unsere Zuhörer, ich glaube, wir hatten das Limit, glaube ich, bis 12 Euro.
Ja. Sowas, ne? 12, 13 so. Euro, genau, gut.
Ja, und wir haben uns ganz grob verständigt darauf, dass wir bei Weißwein bleiben, weil ansonsten wäre das, glaube ich, so ein bisschen.
Wäre das ein Problem für dich, wenn wir jetzt zwischendurch einen roten machen würden? Würdest du sagen, nö?
Ein Problem wäre es ja, nee, wieso? Ist doch Wein.
Echt?
Also, ist ja nur die Farbe.
Ich hatte die Befürchtung, dass man dann hinterher, wenn man in der Mitte einen roten hat zum Beispiel und dann wieder einen weißen, dass man das irgendwann mal nicht mehr.
Ja, für einen Profi ist es natürlich eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber der sollte natürlich schon abstrahieren können. Rotwein hat natürlich diese Bitterstoffe, also dieses Adstringierende, was wir sagen, was aus den Traubenhäuten kommt und den Kernen teilweise, wenn die gepresst werden. Und die Farbe muss ja auch raus aus dem Rotwein. Und Weißwein wird ja häufig nur der Saft abgepresst. Gefällt mir sehr gut.
Mhm.
Ja. Hast du den ausgesucht?
Ja.
Ja, super. Können wir einen trinken, wenn wir gelegen
haben. Wie findest du die Farbe?
Ja, also auch, das ist schon mal eine intensivere Farbe, finde ich, als vorher, oder? Das ist, glaube ich,
goldener, ne?
Ein bisschen kräftiger, goldener, genau. Und der wirkt auch in sich ein bisschen satter. Die ganze Farbe, auch die vom Fließgeschwindigkeit her, also von seiner Viskosität, das finde ich alles ein bisschen komplexer.
Ja, Iris?
Du als Weinprinzessin?
Ja, die Weinprinzessin hat auch noch was zu sagen.
Ja, muss ich sagen, ich kann dem zustimmen. Ich würde den Wein von der Konsistenz als etwas öliger beschreiben.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und das, denke ich, das schmeckt man auch dann.
Was riechst du, Iris?
Ja, es ist dann natürlich auch wieder eine fruchtige Note, wobei es nicht so viel Apfel da drin wie bei dem anderen Wein.
Mhm.
Es ist mehr was Beeriges.
Mhm.
Die Stachelbeere kann ich jetzt nicht so direkt.
Ja, ich glaube auch, das muss diesen ganzen Vokabeln, das ist nur, damit man so ein bisschen eine Hilfestellung kriegt. Das sonst der Rest ist Marketing.
Sehr erleichternd,
oder?
Ja, wirklich.
Es ist eine etwas süßlichere Frucht noch dabei.
Mhm.
Also der grüne Apfel, den rieche ich hier nicht so intensiv. Ist ein bisschen drin, ne? Aber nicht so sehr.
Also ich finde, der Apfel ist, aber es ist eben nicht dieser grüne Apfel, den wir eben hatten, sondern hier schon ein bisschen dieser goldene Apfel, ein bisschen mehr so Golden Delicious oder Bosskopf von mir aus.
Ja.
Soll ich weitermachen?
Ja, mach
so. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, weil die Salami hier so riecht, habe ich die ganze Zeit Salami-Geruch.
Ja, das verstehe ich.
Weil jetzt seid ihr beiden nämlich dran.
Dietmar, da weiß ich eine gute Geschichte zu. Ich war mal bei einem Musselwinzer und ich hatte so eine Barberjacke, die war ja so in den 90ern total angesagt und die war frisch geölt. Und der Winzer und wir probieren die ganze Zeit und dann irgendwann sagt er, irgendwas stimmt hier heute, irgendwas ist mit meinem Wein, irgendwas ist nicht in Ordnung. Dann hat er seine Frau gefragt, ist Vollmond draußen oder so. Und dann irgendwann hat er an mir gerochen und hat gesagt, du bist das! Und mir ist gar nicht mehr eingefallen, dass meine Wachsjacke so gerochen hat. Diese Barberjacken, ihr wisst schon, diese Öljacken.
Gottes Willen.
So.
Also,
Dietmar, was
ja, ich versuche gerade von der Salami wegzukommen, aber obwohl, können ja auch Salami Schokolade sein, oder? Auch.
Nein, nein, es ist keine Salami. Es gibt Weine, die nach Salami riechen, warum nicht?
Es gibt auch Weine, die nach Speck riechen, habe ich gehört.
Ja, ja, so Blaufränkisch oder Vernatsch aus Tirol oder so.
Kann das verrückt, was alles riechen.
Also ich würde es wieder, wenn wir es wieder so in dieser Sommelier-Annäherung machen, würde ich wieder dahin gehen, auch dass die Farbe hier klar ist, dass der Wein auch eher aus der konventionellen Richtung kommt. Jetzt zum Beispiel keiner von, was ja jetzt zurzeit en vogue ist, so ein bisschen dieses Natural Winemaking, also sprich, wo die Weine komplett unbehandelt sind oder möglichst wenig behandelt sind. Das ist ein ganz klassischer Wein. Mhm. Die Farbe, wie gesagt, satter. Also wahrscheinlich ist es nicht nur ein goldgelber oder ein Strohgelb hier. Das merkt man schon, die Farbe ist intensiver, aber der hat durchaus noch grünliche Reflexe.
Ja.
Grünliche Reflexe in der Farbe deuten wieder darauf hin, auch nicht ganz so warmes Klima und eventuell auch ein bisschen jünger. Mhm. Also wie gesagt, ich trage nur wieder zusammen. Viskosität, ein bisschen kräftiger und
Kann das sein, auch der Alkoholgehalt ein bisschen höher?
Ja, scheint ein bisschen.
Ja.
Also jetzt, der wirkt insgesamt ein bisschen komplexer. Der hat nicht so dieses fröhlich-fruchtige, was der erste hatte. Der hat so ein bisschen Apfel, mehr so Apfel, Birne, Steinfrucht, bisschen Pfirsich, bisschen Honig, bisschen Kräuter. Hier könnte sogar ein bisschen Holz mit im Spiel gewesen sein.
Würde ich auch sagen. Also
ganz leicht so eine, wir nennen das so eine Phenolik, die vom Holz kommt. Mhm. Holz hat ja durchaus so einen leicht bitteren oder
was Harziges.
Harziges oder einen grünlichen Charakter, genau. Und der Wein hat für mich, was ich schön finde im Vergleich zu dem ersten, wir haben ja dieses blöde Wort mineralisch im Wein, was keiner weiß, was das ist. Also wenn du so auf einer Gruppe Weintrinker, meistens Amateure, wenn du zusammen bist und sagst, den ganzen Abend, jetzt alle reden irgendwie was über den Wein und du sagst, boah, der ist richtig mineralisch, dann sagen alle, boah, du hast richtig Ahnung. Ja,
also alle sagen, stimmt,
ich rieche das zwar nicht, aber was du riechen kannst, das kann ich nicht. Und es stimmt, Mineralität kann man nicht riechen, aber der hat so einen steinigen Charakter, finde ich, dieser Wein. Und von daher definiert sich dieser Wein wesentlich mehr über die Herkunft, als das der vorherige getan hat, der mehr so ein Spaßwein war.
Ja.
Und vom Trinken? Richtig trocken, ne?
Mhm.
Säure. Hat auch hinten raus so eine schöne Kühle. Da finde ich dieses, was du vorhin gesagt hast, mit der Kohlensäure, mit dem Mineralwasser. Das haben wir. Und der Wein ist hinten raus schön schlank.
Mhm. Soll ich vorher, bevor du sagst?
Mach oder? Du bitte.
Ja.
Wir haben ja erstmal zusammengetragen.
Ja.
Bin ich mal gespannt, was von dir ankommt.
Hört mal raus, Jungs. Mhm.
Also was bei mir immer, was Weißwein angeht, immer ein Problem war, lange Jahre. Ich hatte anscheinend eine Allergie auf Säure. Das heißt, ich konnte lange Zeit keine Weißweine und Sekte trinken, weil sich dann mein Hals zugeschnürt hat. Das war ganz blöd. Ne? Das fing an zu stachen und dann war es irgendwie so. Das hat sich merkwürdigerweise, warum auch immer, vielleicht weil sich alle 7 Jahre der Körper umstellt oder so, oder ich habe einfach bessere Weine getrunken, ja, kann ich das wieder alles trinken, was mir eine große Freude bereitet. Was ich auch hier einfach schön finde, ist, um wieder zu diesem wundervollen Wort zu kommen, Abgang, finde ich auch hier, dass er unheimlich weich für mich ist. Also er zickt nicht rum, irgendwie, wenn man ihn runterschluckt. Ne? Also es sticht nichts bei mir. Es ist alles irgendwie ganz geschmeidig, samtig.
Samtig,
würde ich
sagen. Super schönes Wort dafür, finde ich sehr gut.
Ich habe am Anfang, nachdem ich jetzt die Salami weggestrichen habe, habe ich beim Riechen auch diesen Apfel verspürt. Ich habe beim Trinken ihn sogar noch fruchtiger beim Geschmack auch gehabt. Also das, was er fruchtig schon vorgibt, gibt er mir auch im Geschmack wieder, finde ich. Also dadurch ein bisschen Stachelbeere empfinden. Ob es nun stimmt, weiß ich nicht. Ich hau das jetzt einfach mal so in die Runde.
Du kannst ja auch, was ich toll finde, du bist sicherlich auch jemand, der gut in Metaphern reden kann. Wenn du zum Beispiel, manchmal gibt es so Erlebnisse, mit denen man das gleichsetzt. Das finde ich manchmal ganz toll. Nach dem Motto, erinnert mich an quietschende Reifen. Oder ja, so dieser Teergeruch.
Abrieb vom Reifen.
Ja, super. Das ist genial. Das sind Leute, die ich grenzgenial finde, die auch das in Bilder, wo jeder weiß, scheiße, genau, ich weiß genau, was du meinst.
Ganz genau.
Ja. Oder wie ein Sportler nach einem Zehnkampf. Da weißt du auch, nicht weiter trinken.
Nein. Nein, ich finde, es schmiert wie ein wunderschönes Butterbrot. Das finde ich eigentlich
zwar, schon passend. Ja, und was ist mit salziger Butter?
Mit salziger Butter, genau.
Siehst du.
Ich würde jetzt sagen.
Entschuldigung.
Ach so, Sauerteigbrot.
Sauerteigbrot, ja, genau, kein Weißbrot.
Genau,
ja,
Sauerteigbrot. Und ich würde sagen, das ist kein deutscher Wein. Ich würde nach Frankreich gehen. Ich würde sagen, es ist weil er riecht nicht nach Katzenpisse. Was es damit auf sich hat, können wir dich auch gleich mal fragen. Es gibt nämlich eine Rebsorte, die nach Katzenpisse durchaus riechen kann, oder?
Ja, mehrere, aber ich weiß, welche du meinst.
Ja, okay. Sauvignon Blanc. Genau, richtig, ja. Das ist er, glaube ich, nicht.
Kann auch ein bisschen nach Schweiß riechen, Sauvignon. Ja, das wo wir wieder erzählen haben.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja,
findest du nicht auch, ein bisschen? Wir müssen, glaube ich, mal eine Liste machen für unsere Zuhörer, welche Weine wie schmecken. Und ich glaube, die Winzer werden uns irgendwann mal.
Nein, es hängt immer mit einem bestimmten Stoff zusammen, glaube ich, der das auslöst, warum das so riecht.
Ah ja.
4 MBB.
Da bist du jetzt weiter als
die Summe. Ah, okay, ja, aber irgendwie sowas. Ich glaube, wenn der zu stark ist, dann hat man das
Dilemma. Oder kaltes Spargelwasser.
Bah, wunderbar. Ja, man merkt schon, ja, das ist nach dem Morgen danach irgendwie so.
Nee, noch während.
Ja, aber, naja. Also ich bin bei Frankreich.
Ich glaube ja, also eure Sendung wird Leute zu Weintrinkern machen.
Darauf hoffen wir natürlich, ne? Ja. Vor allem sind sie jetzt alle auf der Jagd nach den Weinen, die so riechen.
Ja, wahrscheinlich. Ich stell dir mal vor, morgen du bist im Weinhandel. Haben Sie einen Wein in der Katzenklo schmeckt? Ja, klar. Verkäufer, ja klar, hier gleich eine Tablette rüber. Das ist der von letzten Jahr.
Das noch ja, aber das ist doch viel schöner, wenn man eigentlich als Kunde kommt und sagt so, ja, wonach ist Ihnen denn, was möchten Sie denn für einen Wein kaufen? Ja, ich möchte irgendetwas haben, das so riecht nach Schweiß oder was irgendwie so nach Abrieb von Gummi und irgendwie so. Ob der da irgendwie mit was...
Damit kann man mehr anfangen, manchmal als zu sagen, ich habe jetzt 3 Euro und möchte einen Wein haben, weil da gibt es vieles. Nein, das macht es ein bisschen beliebig. Also es ist super, oder mal anders zu definieren. Nach dem Motto, hier, wir haben eine Grillparty. Wir wollen aber nicht zu viel ausgeben, weil unsere Gäste können das nicht so schätzen.
Ich sehe schon, die nächste Welle, die jetzt kommt. Weißt du, die Leute, die sagen, oh, jetzt gehe ich mal in den Weinladen und jetzt mache ich mal so richtig...
Aber das hilft dem Verkäufer natürlich. Und deswegen ist ein Gespräch auch wichtig. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir weniger miteinander sprechen oder anders kommunizieren. Mhm. Aber sowas ist wichtig.
Also, okay. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Also nein, kein Problem. Also, Frankreich, 2017.
Wieso machst du das?
Und es ist ein Chardonnay.
Das ist gemein, das wollte ich auch sagen. Ernsthaft? So ähnlich. Ja.
Echt? Ja, also die Region wüsste ich jetzt nicht, aber das ist...
Ja, gibt ja dann, das ist ja wieder, wenn man sich ein bisschen so auskennt, es kommen bestimmte Regionen für Chardonnay in Frankreich in Frage. Chablis wäre sowas, also Burgund zum Beispiel, fände ich, wäre für mich eine Region. Ich würde auch nach Frankreich gehen. Warum? Weil der Wein ist trockener. Was nicht heißt, dass wir in Deutschland nicht auch trockene Weine machen, aber er hat so eine richtig staubige Trockenheit. Und wie du schon richtig sagst, ein Sauvignon Blanc, der hat dann mehr dieses Katzenpipi oder und ich muss nicht so sein, also nicht alles Sauvignon Blancs. wir haben viele andere Sorten, die haben ein anderes Spektrum. Der Wein hat ja gar nicht so ein super Aroma, sondern er bleibt eigentlich sehr zurückhaltend und sehr vornehm, wenn man so will. Also der zeigt sich jetzt nicht sofort, der kommt nicht aus der Deckung. Der hat aber ein bisschen Power und zu viel Power für ein Chablis. Ich würde sagen, es ist vielleicht so südliches Burgund, könnte aus dem Mâcon sein, also der südliche Teil, wo man auch Weine kriegt für kleines Geld, die richtig Spaß machen. Das ist ja auch am Ende immer die Aufgabe eines Weinexperten, Sommeliers, aber auch eines Kunden, mal zu gucken, was gibt es noch so weg von den großen Labels, weil Label kann jeder. Wer viel Kohle hat, kann sich natürlich immer alles leisten. Aber so ein bisschen Smart Buy, sag ich mal. Und das wäre so ein Smart Buy. Und ich würde sagen, auch Chardonnay, weil die Aromatik und diese Mineralität erinnert mich sehr an Kalkboden und an so eine kalkige Kühle. Und 2016 finde ich auch gut, was du sagst, Dietmar, weil der Wein...
2017 war ich. Ich gebe es ehrlich zu.
Ihr habt euch doch abgesprochen. Du weißt,
was Quatsch, das ist.
Nein, überhaupt nicht.
Aber es könnte Burgund 2016 sein, weil oder 17, weil er ein bisschen reifer schon ist. Ist nicht mehr ganz, ganz jung.
So. Ja, ich war jetzt farbrassistisch. Bin ich jetzt ein bisschen rangegangen und habe natürlich gedacht...
Jungs, ich lasse mal die Hosen runter. Erstmal muss ich euch auch ein Riesenkompliment aussprechen. Die Region ist wunderbar getroffen. Ich hab mir gedacht, ich fange mal mit einem Wein an, mit unserem Podcast, den ich mit einem ganz gewissen Erlebnis verbinde. Und zwar war ich mal in Paris. Und was ich ganz gerne mache, ist, ich mache Türen auf, die ganz banal aussehen, um hinterher festzustellen, da ist ein wunderschöner Garten dahinter. Und ich habe mich mal mit in Paris, ich habe irgendeine komische Haustür aufgemacht, saß auf einmal in einem Garten mit Brunnen, mit einer Loggia im Sonnenschein und habe mir aus dem Supermarkt irgendeine Flasche Wein gekrallt und dachte, das ist einer der schönsten Momente meines bisherigen Lebens und habe mir diesen Wein reingepfeffert mit einem Stück Brie und Baguette. Und es ist tatsächlich ein Wein aus der Bourgogne, allerdings kein Chardonnay.
Ja.
Es ist ein Aligoté, Das ist eine Traube, die neben Chardonnay in Burgund noch sehr viel hergestellt wird.
Das wäre meine
ansonsten
nächste
wird die leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt, außer in Rumänien und also in Osteuropa erfreut die sich großer Beliebtheit. Das ist jetzt auch kein komplexer Wein. Ne? Also es ist ein sehr junger Wein von 2018 tatsächlich, aus dem letzten Jahr. Mhm. Im Stahlfass wurde der hergestellt und der hat kein Holz gesehen, kein gar nichts. Aber dafür, ich mag diese Traube sehr gerne. Mhm. Sie ist unkompliziert, sie ist süffig, wie Iris schon sagte. Da kann man mal gerne sich es gemütlich machen auf dem Balkon im Sommer. Mhm. Und also ich bin ein großer Fan von dieser Traube. Und auch wenn das jetzt nicht so ein Burner ist, es gibt nach oben ja keine Grenzen bei Wein. Mir gefällt der sehr gut. Und ich finde es großartig, wie dicht ihr rangekommen seid. Echt ein Applaus. Dietmar
hat es gesagt. Nein.
Ich habe es in deinen Augen abgelesen.
Und ich würde den auch gerne zu was trinken. Der hat ja ein Leid, wenn wir den Abgang so ein bisschen verfolgt, der lässt ein bisschen Stich da von der Säure. Ich finde sowas klasse, zum Beispiel zu Aal. Aal mit Schwarzbrot und Rührei oder
jetzt
sowas.
Was
ganz einfach.
Du kommst aber nicht aus Berlin, oder?
Räucheraal.
Wie bitte? Du kommst aber nicht aus Berlin. Du merkst, dass du aus Hamburg kommst.
Ja, nun, aber Berliner essen auch gute Sachen. Also einfach mal ins KDW gehen, sich ein Kilo Aal kaufen, Räucheraal und einen schönen Aligoté.
Ja, keine Termine mehr.
Der hat 11 Euro gekostet, also kann man machen, finde ich.
11 Euro? Mhm. Sehr gut.
Also Jadot, Louis Jadot ist ja ein größerer Player am Markt und wenn ich immer so ein bisschen klugscheißen darf, so, das mache ich ganz gerne. Das ist ja mein Job eigentlich. Ja. Das erwartet man ja auch ein bisschen von mir. Ne?
Ja.
So habe ich ja gelernt, so im Laufe der Jahrzehnte, also dass ich nochmal meinen Senf dazu tue. Aligoté ist ja eigentlich eine Sorte, die in Burgund lange Zeit eigentlich nicht geschätzt wurde. Man hat sie meistens dazu verbannt mit Kir aus ihr gemacht. Kennt ihr den Kir? Nicht Kir Royal,
sondern Kir.
Mit Cassis. Einfach Creme de Cassis, genau, aus dem Süden und dann eben den Aligoté, weil der ein bisschen dünner war und eben nicht ganz so kräftig wie der Chardonnay und weil er eben diese Säure hatte.
Ja.
Und deswegen war er super, weil er durch diese Süße und das Cassis-Bouquet hat es sich dann zum Aperitif sozusagen gemordet. Mittlerweile, und das ist auch schön zu sehen, wie diese Sorte immer mehr Freunde wieder gewinnt und so eine kleine Renaissance hat. Und der Aligoté ist auch eine Sorte, genau, auf Kalkboden eben auch gute Ergebnisse
bringt. Ja, südlich von Dijon, wie du schon gesagt hast, südlich ist Burgund, also das ist ungefähr westlich von Bern, von der Höhe her, aber eben südlich von Dijon, so 20, 30 Kilometer. Und das ist ein Winzer, der unter anderem sogar Pinot anbaut. Und die sollen auch dem Vernehmen nach gar nicht so schlecht sein.
Nein, Jadot. Ein bisschen aus hier,
wenigstens einer, der arbeitet. Was ist der Unterschied zwischen Master Sommelier und Sommelier? Der Sommelier arbeitet. Ja. Der Master Sommelier sitzt und macht dumme Sprüche. Nein, aber der wunderbar.
Dietmar, du bist gerade befördert worden.
Dietmar, bist schon Sommelier jetzt.
Ja, ich bin Sommelier. Ich schenke aus. Hier, Flasche unten anfassen war das, ne?
Ja, ich glaube, unsere Zuschauer, die haben auch mittlerweile ein bisschen Hunger. Wir sabbern so viel, dass wir gar nicht zum Essen kommen.
Mach doch, gebt doch mal rum. Bietet doch mal was an.
Jetzt mal so, Freunde.
Ich empfehle die Schokolade.
Wir machen das jetzt mal ganz unkompliziert. Ich lasse das mal rein umgehen. Da ist ein Messer dabei. Der Käse wird jung gegessen. Haut rein, ob das jetzt ein Schimmelkäse ist oder ein Hartkäse. Wir kriegen das Brett weg. Also insofern ist das Stück. Ja, natürlich, das Brot geht auch rum. Sag ich mal was. So, ich lasse das mal kreisen. Jeder nimmt sich.
Ja, bis jetzt waren wir auch gar nicht so schlecht so mit dem blinden Probieren.
Also wirklich, ich bin selber überrascht.
Jetzt müsst ihr natürlich noch ein bisschen was leisten bei meinem.
Ja, das wird spannend. Das wird wirklich spannend. Also vor allem.
Schafft ihr.
Ja, meinst du?
Ja. Also macht dir, was ich jetzt gerade gesehen habe.
Ihr seid ist aus deinem Keller sind. Mit Sicherheit, ne? Würde ich vermuten.
Ja, ich habe das jetzt mal ganz einfach gemacht. Genau. Ja. Also ein Wein, den man auch mit mir assoziiert.
Sehr gut, ja.
Aha. Sehr gerne. Tom, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zur nächsten Rubrik, oder?
Ja, wir kommen zum nächsten Rubrik.
Und die heißt?
Tombola.
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 Jawohl.
Wow, habt ihr geübt? Was Alkohol aus Menschen macht.
Ja, ähnlich wie bei Dietmar mit Dietmar ist es bei mir mit Tom und Tombola. Jetzt auch Zeit für ein kleines Spielchen. Ich werde es mal kurz erklären. Ich werde drei Fragen stellen an Iris, die mich vertritt, da ich ja die Antworten schon kenne. Irgendeiner muss ja hier arbeiten und das vorbereiten. Also Iris wird in meinem Namen antworten. Und zum Zweiten werden die Fragen natürlich an unseren Gast, an Henrik Thoma, gestellt. Derjenige, der zuerst mit der richtigen Antwort um die Ecke kommt, der bleibt verschont. Ich habe hier nämlich 6 Gläser stehen. Die Steigerung ist von vorne nach hinten, von harmlos bis furchtbar. Und es muss eine kleine Steigerung geben. Beginnen wir mit der ersten Frage. Das Wort Önologie bedeutet ja die Wissenschaft von der Weinkultivierung. Woher kommt dieses Wort? Was bedeutet es? Und wer es zuerst weiß, haut's raus. Weißt du's?
Ich lass mal erst mal die Weinprinzessin. Sehr gut.
Mhm. Aus dem Griechischen, ja. Aber woher kommt dieses Wort?
Also ich darf ein bisschen, darf ich auch anmitten?
Ja.
Also ich weiß, es gibt das Wort Önos.
Ja.
Ja? Ja.
Und das bedeutet was?
Ja, das müsste ich jetzt wissen.
Önos bedeutet Wein, aber ursprünglich ist die Geschichte folgende. Es gab mal in der Mythologie der alten Griechen einen König, der wurde enteignet. Alles, was ihm blieb, war sein Land. Und er soll der erste Mensch gewesen sein. Hier fliegen schon die Gläser um. Danach die Gäste. Er soll der Sage nach derjenige gewesen sein, der die Weinkultivierung dann in seinem Land ausgebreitet hat und der erste Mensch gewesen sein, der Wein kultiviert hat. Also, der erste Punkt geht an dich. Das heißt, ich muss trinken.
Ach du Schande. Das sieht aber nicht wie Wein aus, was ihr da in den Gläsern habt.
Es sieht nicht so aus, aber es ist Wein.
Okay.
Kein besonders positiver.
Okay. Ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss, weißt du?
Wie heißt die Marke? Schädelspalter?
Chateau Chabrac.
Chateau Chabrac.
Ich habe es vorher vermieden zu sagen, weil sonst hätte ich den nicht runtergekriegt. Das ist ein schlimmer Discounter-Chardonnay. Uiuiui. Da schmeckt
man so ein bisschen
wie Plastiktüte.
Du hast ihn ja schnell runtergestoßen.
Das war schon wirklich heftig. Also, aber da muss man durch. Ich hab's jetzt geäxt, das Glas. Ich fange auch schon so langsam an zu lallen. Jetzt kommt ein bisschen Berufsrisiko. Das gehört dazu. Jetzt kommt die nächste Frage. Also, wie alt ist der älteste noch trinkbare Wein der Welt? Ist er 1000 Jahre alt, 1500 Jahre alt oder 1700 Jahre alt? Also 1000, 1500, 1700.
Also den letzten 1700 Jahre alten Wein, oder?
Der noch trinkbar
oder sowas.
Ja. Rein theoretisch.
Trinke ich dauernd eigentlich. Aber schön, dass es mit Multiple Choice ist. Man merkt, wir sind schon eine Runde weiter.
Also?
Ich würde sagen 1000 Jahre.
1000 Jahre, das sagst du?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich glaube 1000, warum nicht 1700? Das Zeug hält sich
ewig. Ach du liebe Zeit. Iris, du bringst mich um. Es ist tatsächlich ein 1700 Jahre alter Römerwein in Speyer gefunden worden, als Grabbeigabe in einem Glasbehältnis. Und da hat die Römer, die haben gerne Öle zugesetzt, um den Wein vor Oxidation zu schützen. Und dieses Öl ist immer weiter abgesunken und hat den Wein tatsächlich noch konserviert und er soll noch trinkbar sein. Das hat man natürlich nicht gemacht, da man bis heute nicht weiß, wie weit die Forschung noch geht in der Untersuchung solcher Weine. Aber man hat ihn durchs Glas untersucht und man nimmt an, es sei ein Pfälzerwein gewesen, von den Römern in der Pfalz angebaut. Insofern, Hendrik hat recht, ich muss...
Ein bisschen angeben hier.
Das ist ja,
aber wäre das nicht was für die Master-Sommeliers-Prüfung?
Ja, finde ich jetzt, finde die Frage gut, aber ja, mein Gott, trinke ich dauernd 1700 Jahre alten Wein, also ein bisschen angeben und so. Nee, aber ja,
also ich glaube, es kann passieren, dass ich heute den Spucknapf noch ausgiebig benutzen werde, denn ich muss jetzt Folgendes zu mir nehmen. Ich sag's mal vorab, mal gucken, ob sich da was ändert in der Wahrnehmung. So, es ist tatsächlich zimmerwarmer weißer Glühwein. Oh.
Weißt du, als Tom diese Rubrik ins Leben gerufen hat, Henrik, war noch im Gespräch, dass ich die Weine immer sonst hätte trinken müssen. Ich bin jetzt gerade ganz froh, dass ich das nicht machen muss. Tom, schmeckt's?
Tom, das sieht aus, als wenn du gleich ein bisschen Hilfe brauchst.
Ich brauch Wasser.
Ja, freue ich mich ja schon auf den dritten.
Das ist aber auch ein bisschen Selbstkasteiung, was ich
ja sage. Aber ich meine,
wir müssen das Format nochmal nachdenken.
Wie in deiner Jugend, man muss auch mal ein bisschen über seine Grenzen gehen.
Also, du bist schon angekommen, würde ich sagen. Aber die Erde ist eine Scheibe dahinter. Die Weinwelt ist eine Scheibe. Allen Achtung.
So, Tom.
Kennst du diese künstlichen Aromen von Weihnachtsgewürzen?
Jetzt habe ich lange keine mehr so zu mir genommen, aber ich weiß, was du meinst. Ja doch, na klar. Oh.
Herrlich. Boah, die schmecken erst nach Zimt und dann kommt so ein Nagel, der sich durchs Hirn rammt, so wie vom Aldehyd irgendwie. So.
Haben wir überhaupt einen Arzt hier im Raum? Ich weiß ja nicht, wenn das noch so weitergeht.
Ich kann was ab.
Wir haben es einfach blind jetzt hier einfach so angenommen.
Okay. Wohl an. Und jetzt kommt die letzte Frage.
Wenn wir sie noch verstehen.
Boah, wofür sind die anderen drei Gläser?
Und jetzt geht es wirklich darum, dass ihr euch megamäßig konzentriert. Denn der Erste, der loslegt, der holt den Pokal. Sagt mal beide einen Song, in dem das Wort Wein vorkommt.
Griechischer Wein! Oh.
Gott sei Dank!
Der Herr sei gepriesen, Iris, I love you!
Ja? So, Hendrik, viel Spaß.
Verheiratet wäre ich.
Na super, prima. Endlich.
Ja, guck mal, jetzt kriegst du endlich mal was Vernünftiges.
Ja, voll, super. Ich habe mich drauf gefreut. Iris, das hast du toll gemacht.
Stark sein.
Ja.
Oh. Willst du es vorher sagen, was es ist, oder hinterher, Tom?
Ich schenke schon mal
ein
Wasserglas.
Same procedure as
last year. Oh, I kill that cat.
Ah, I kill that cat. Sophie.
Und runter damit. Das ist so klasse, wie sich sein Gesicht verzerrt. Mit jedem Schluck werden die Schlitze seiner Augen kleiner.
Schmeckt wie Haribo, flüssig, mit Alkohol. Ganz fiese Kombination.
Das ist ein Discounter-Peach-Wein-Cocktail.
Oh, Entschuldigung. Ja, oh, ja.
Das kann man nicht erkennen. Das kann man nicht erkennen.
Zumindest den Jahrgang hätte er sagen können.
Das ist ein Applaus für unseren Gast, Hendrik Thomas.
Und für Iris.
Danke, Iris. Danke, Iris. Aber er hat einen ziemlich langen Abgang, mein Lieber.
Ja.
Schmeckt der Pfirsich noch bisher, wenn ich hier nachher.
Guck mal, das hat was Nachhaltiges.
Nach der Aufzeichnung sollten wir auch ein paar Medikamente geben, damit das der Abgang morgen vorbei ist.
Da vorne sieht so aus wie ein Sanitäter, der Herr da auf der Nebenseite. Hoffentlich macht er keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Der hat nämlich ganz schön viel Haare im Gesicht.
Sag mal, Hendrik, was anderes.
Entschuldigung.
Eine Frage ist, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig. Und vor allem, finde ich, was Wein angeht, für Allergiker.
Ja.
Fischallergiker. Was hat es damit auf sich?
Mit Fischallergiker?
Ja.
Ja, wir haben ja in der Wein, ja gut, man kann es ja viele Sachen bei der Weinherstellung benutzen, die jetzt nicht zum Wein gehören, beziehungsweise Hausenblase. Es gibt ja diese Stör, wird vom Stör gewonnen, Störblase. Und das nimmt man zum Klären der Weine, zur Mostklärung. Und deswegen werden eben Proteine werden genutzt, um einen Wein sauber zu machen. Das muss aber nicht unbedingt Hausenblase sein. Mittlerweile gibt es auch wiederum andere Stoffe, die das ersetzen können. Aber früher hat man eben viel diese Hausenblase verwendet.
Aber es gibt es noch, oder?
Natürlich, es gibt auch übrigens ja Eiweiß wird genommen, um die Weine zu klären. In Bordeaux hat man das, oder überall auf der Welt, eine Eiweißklärung und. Und davor haben natürlich viele Leute heute den heiligen Horror, weil sie eben, wir haben ja Leben in der Zeit von vielen Allergien und Unverträglichkeiten.
Oder Veganern. Oder
genau,
oder?
Veganer, die das aus Prinzip nicht wollen. Und deswegen, ja klar, es gibt natürlich veganen Wein und deswegen gibt es natürlich auch mittlerweile wieder Weinrichtungen, die weniger von diesen ganzen synthetischen und nicht oder natürlichen Stoffen, aber eben ohne Zusätze geprägt sind.
Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann vom Weinregal stand in einem Weinhandel und ich habe auch irgendwie immer so eine Aversion gegen Zusatzstoffe und ich dachte so, wie vermeidet man, dass da Schwefel drin ist oder wie kommt man dazu, dass wenig Schwefel drin ist, weil die Winzer brauchen nur aufs Etikett schreiben, enthält Sulfite.
Ja, das muss man ja per Gesetz und jetzt nochmal, also bei Schwefel, da hat jeder so eine ganz andere Toleranzgrenze und Schwefel gehört in der Weinherstellung dazu. Es ist häufig die Frage nach der Menge und was will ich mit meinem Wein erreichen, aber es ist so, wir reden ja heutzutage in unserem Leben über viele Dinge, die sind eigentlich total unwichtig und die kriegen auf einmal so einen Fokus und auf einmal redet die ganze Welt von Schwefel und Kopfschmerzen und.
Man muss hat das was miteinander zu tun?
Also man muss fairerweise sagen, die meisten Kopfschmerzen beim Wein kommen immer noch von unsachgemäßer Bedienung der Flasche. Und, Scheiße, waren wieder drei Pullen. Ich hatte mal Leute, die mich beschimpft haben am letzten Tag. Der Wein hat ja super geschmeckt, aber ich habe Kopfschmerzen. Na, ich sag, sie haben sich auch 6 Pullen reingelötet. Nein, da hätte ich auch. Die haben wir rausgetragen aus dem Lokal. Und richtig Welle noch gemacht. Wir wollen die Direktion sprechen. Das haben wir gemacht, die Leute betrunken. Ja. Na klar, sind doch alle über 18. Ja. Also, nein, aber von daher, aber wo man was minimieren kann, sollte man es tun.
Ja, eben.
Und es gibt sicherlich Produkte, Das sehen wir ja auch, ob das jetzt Wurst, Käse, Früchte sind und. Es ist immer die Frage, wie viel muss man eben noch dazu zugeben.
Ja.
Und da sind wir als Verbraucher gefordert, einfach wieder die Leute zu unterstützen, die mehr Transparenz haben, die dafür sorgen, dass die Trauben, wenn Trauben schreien könnten, manchmal würden sie es, gerade in der Massenproduktion. Ja. Also mit anderen Worten, würde ich mein Geld immer da ausgeben von Leuten, die sich eben auch ein bisschen mehr Mühe geben.
Was würdest du investieren für einen Weißwein, für einen Rotwein, für einen Roséwein? So, wo sagst du, wo geht Qualität los? Kann man das so sagen?
Ja, es ist immer schwierig mit Geld das genau, weil da sind zu viele Faktoren im Spiel. Mhm. Aber die Wahrheit ist, wenn man zum Beispiel nur der Durchschnittspreis in Deutschland für eine Flasche oder ein Liter Wein beträgt, glaube ich, 3 Euro ungefähr zurzeit.
Was?
Jetzt muss man sich mal überlegen, von 3 Euro für einen Liter Wein, da ist aber dann schon die Flasche, da ist eine Kapsel, da ist ein Verschluss drin. Und am anderen Ende der Leitung müssen ja noch Leute davon leben. Also da frage ich mich immer, das ist eine Ausbeutung. Und wer nicht bereit ist, ein bisschen zu investieren und wieder Leuten, kleinen Bauern vielleicht, die Chance gibt, auch, dass wenn sie ihr Feld bestellen und das auch richtig machen, wenn man denen keine Chance gibt, dann haben wir eben weiterhin eine Discount-Kultur und eine Massenkultur. Und dann sind wir zwar alle besoffen, aber wir haben nichts gelernt. Und deswegen trinkt man nicht Wein. Wein trinkt man, weil das auch was mit Wohlfühlen zu tun hat. Und was mit Teilen und was mit Eindrücken.
Sinnlichkeit.
Sinnlichkeit, Sensorik, ganz genau.
Ja.
Und deswegen, man kann Weine ab 5, Weißweine würde ich sagen, so, aber wirklich nur gefühlt. Ne? Also ich finde solche pauschalen Urteile, und wir gucken alle viel zu viel immer auf die Kohle. Mhm. Aber sagen wir mal so, irgendwie bei 5 Euro kriegt man wirklich schon anständige Weißweine. 10 bis 15 kriegt man wirklich Vernünftiges oder eine Kategorie besser. Und the limit is the sky. Und wer dann 1.000 Euro ausgibt für seine Flasche Weißwein, das ist dann so wie irgendwelche Plattensammler irgendwie oder irgendwelche, oder manche Frauen sollen ja auch irre Schuhschränke haben, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Da würde ich sagen, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ja.
Das sollte jeder so machen,
ich wie er es gerne hat. Viel zu, ich meine, Dietmar und ich, wir sind so Experimentiertrinker. Wir sind uns für nichts zu schade. Wir probieren die Weine.
Das habe ich gemerkt.
Uns
heute.
Durch, weil uns jemand vor die Füße schmeißt und sagt, das schmeckt, da geben wir gerne unser Urteil drüber ab. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Großteil unserer Zuhörer wird bestimmt so drauf sein, dass die sagen, wenn ich jetzt vom Weinregal stehe, wo mache ich den Anfang? Also
ja, vielleicht behaupte ich auch mal nicht unbedingt, das Weinregal im Discount ist ja leider so.
Nee, nicht im Discounter, sondern überhaupt, wie mache ich den Anfang?
Kauft es doch, ja, ich meine, wir haben erstmal, haben wir das Internet heute mit all seinen Möglichkeiten, mit seinen ganzen vielen Blogs, wo man mit seinen auch vielen guten Shops und oben, wo man einkaufen kann. Es gibt noch, Gott sei Dank, auch noch ein paar gute Händler. Das ist für mich so eine Sache wie, mein Fleisch kaufe ich auch am liebsten beim Schlachter.
Ja.
Der mir sympathisch ist. Ich kaufe den Käse. Bei uns gegenüber haben wir eine tolle Käsefrau in der Straße, wo ich wohne, weil ich auch möchte. Die gibt sich mehr Mühe als die anderen. Die hat tolle Produkte, und wenn ich sie zu irgendwas frage, kann sie mir eine Geschichte dazu erzählen. Und so würde ich erstmal anfangen, mein Konsumverhalten zu ändern.
Mhm.
Und
das finde ich sehr gut.
Schweres Thema heute. Ich meine auch hier über Klima und. Aber sagen wir es mal so. Wenn wir nur weiterhin in die Ausbeutung der Natur unser Geld investieren, und das sind häufig eben diese Industrieweine, dann haben eben die normalen kleinen Bauern nur noch eine kleine Chance, was richtig zu machen.
Ja.
Und deswegen an der Stelle weniger, und das ist auch manchmal mehr und manchmal eben teurer, und jeder muss da so sein Budget haben.
Mhm.
Und wer sagt, Wein interessiert mich nicht, naja, der soll dann weiterhin eben auch den Wein trinken, der ihm im Discounter schmeckt. Und das ist ja auch nach wie vor das Gros der Leute, denn ich glaube, 60% oder 70% der Weine, die in Deutschland getrunken werden, stammen aus dem Discounter.
Echt?
Ja. Das, ich glaube, für viele auch eine Frage des Budgets, nur ich verstehe es manchmal nicht. Ich kenne genug Leute, die sich mehr leisten können, und dann trinken sie eben auch noch scheiß Weine.
Mhm.
Und dann kippen sie, jetzt kommt nicht wieder der Julia Klöckner-Vergleich, aber mit dem Motoröl, der kommt auch gar nicht von ihr. Den gibt es schon in der Weinbranche seit den 80ern, dass die Deutschen mehr Geld für einen Liter Motoröl ausgeben als für einen Liter Wein.
Und, das ist schon
so. Ich meine, wir haben uns in Vorbereitung auf diese Produktion, haben wir Motoröl getrunken natürlich.
Welches ist das Beste? Gibt es da eine Marke?
Na, ich will jetzt keine Werbung machen. Aber nein, wir haben tatsächlich an einem Abend uns versammelt und haben gesagt, uns vorweg gesagt, wir machen als Rubrik Discounterweine. Wir wollten einfach mal gucken, ob wir einen guten Discounterwein auch finden, und wir mussten leider uns alle drei, waren wir uns einig, das ist keine Kategorie, die wir gerne aufmachen möchten.
Ja.
Das Geld lohnt sich nicht, ganz ehrlich.
Und abgesehen mal davon, wenn ich einen Wein richtig ins Herz geschlossen habe, dann möchte ich ihn nochmal trinken können.
Ja.
Mir ist das schon mal aufgefallen, man ist manchmal auf Partys unterwegs, da wird eben auch ein Discounterwein ausgeschenkt. Und ich war kürzlich auf einem Konzert wo man eben den gleichen Discounter-Wein, ich habe seine Flasche erkannt, wie es da eben auf der Party gab, getrunken.
Achso, ich dachte, du sprichst gerade von der Flasche von der Hendrik.
Nee, das Tragische war wirklich, es wurde von, es geht noch gerade so die Gurgel runter zu Igidigit. Also der wurde so alufolienmäßig, also da ist nichts mehr, da ist nichts hinter. Man lässt sich vielleicht einen Augenblick blenden.
Ich lalle schon. Man muss natürlich sagen, es gibt die zwei verschiedenen Stufen des Rausches und die zwei großen Gruppen neben Rot- und Weißweintrinkern sind die zum einen die Wirkungstrinker, das ist das Gros, und dann gibt es die Genusstrinker. Und die Wirkungstrinker, die haben eben, denen ist egal was, Hauptsache
turned.
Das bringt. Und ihr, die natürlich auch euch für Wein schon interessiert und auch Unterschiede trefft, klar, da hat man keinen Bock mehr auf Wirkung. Da will man dann auch ein bisschen
Genuss. Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber,
Ich habe es auch vergessen.
Okay, gut. Aber man hat es schon gehört am Telefon. Also, wir haben ein neues Glas.
Ich habe hohe Erwartungen an euch hier.
Ja, doch. Wir lassen wieder den Karussell fahren. Genau,
Tom, jetzt machen wir sozusagen, Hendrik ist jetzt mal gespannt, was wir so...
Es geht um Hendriks Wein, den er mitgebracht hat.
Ganz genau.
Welchen Fusel hat Hendrik mitgebracht?
Richtig,
aus seinem Keller. Tetrapack.
Jawohl, ja, Tetrapack habe ich gerade umgefüllt in der Flasche.
Ach so, genau, mit dem Trichter. Also, ich muss schon mal sagen, die Farbe ist wunderbar. Die ist ein bisschen trüber als bei den letzten beiden, finde ich.
Meine Brille ist beschlagen, du hast recht.
Boah. Hauch drüber.
Kann sein, ja.
Aber sie ist...
Nach dem dritten Glas ist das natürlich auch.
Mein Glas ist nicht sauber. Du hast eben
was geleistet, Tom. Das waren wir auch. Was, zwei solche Humpen dir da reingehauen.
Ja, nun. Aber du hast ja mitgezogen. Du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe ehrlich gesagt bei der Probe gesagt, oh mein Gott, das wird so ausgewogen laufen. Ich werde die anderen auch noch in mich reinflößen. Ich bin froh, dass ich davon
abgesehen habe. Da steht noch was.
Mal zurück zu deinem Wein, Hendrik. Also ich finde, er hat nicht diese kristalline Klarheit der ersten Weine in meinen Augen.
Du klingst schon wie so ein Master-Simulator.
Ja, auch so, aber auch, ist auch ein bisschen, aber so ein bisschen am Dissen ist er jetzt auch. Also unsere Weine waren klarer.
Ja.
Ich sabbel halt. Welcher Fusel ist das?
Viskosität, wie Hendrik das sagte. Ich kann das kaum aussprechen. Ja. Viskosität.
Das wird nach dem dritten Glas dann also wieder besser.
Diese Flüssigkeit bis Zähflüssigkeit des Weines würde ich auch eher ein bisschen betonter beschreiben. Also man muss sich so vorstellen, man hat eine Vinaigrette im Glas, finde ich. Wie sieht das bei euch aus? Nee. Nicht so? Und die Farbe ist ein bisschen heller als meiner.
Ja, das stimmt. Das kann man wirklich sagen. Ja, dann können das ja nicht mehr vergleichen. Aber wir können das hier sehen. Ich habe noch den... Die Lichtverhältnisse hier unten sind natürlich bei so einer...
Sieht man?
Also ich plädiere sowieso dafür, dass man muss immer demnächst noch mehr Kellerproben machen.
Also wir kommen gerne dazu. Also ich finde, er wirkt auf mich 30 Cola Lit.
Nein. Also. Du hast doch gar nichts getrunken. Kannst du uns bitte nochmal erklären, was das ist? 30 Cola was?
Cola Fanta.
Ach, Cola Lit.
So, ich finde, er wirkt...
sehr gut. Ich meine, das war groß.
Ja, ich habe noch keine von Toms Tomula getrunken. Also
das war ein großer Podcast.
Darauf habe ich gehofft. Ich finde, er wirkt sehr ölig auf der Oberfläche. Also wenn ich
habe ein bisschen leicht nebulös.
Wo wir gerade vorhin bei Öl waren. Ne?
Ja. Tom hat ja das Ding hier in die Welt gesetzt hier mit seinem Olivenöl.
Mach jetzt zu Hause. Ich meine, das habe ich alles schon gesagt. Jetzt kommen wir aus dem Knick.
Stimmt, er ist ein bisschen. Ja. Er ist ein bisschen so.
Ja, ich will sie nicht daher. Ich gebe es ja zu.
Ja.
Die Frucht ist im Moment gerade für mich ganz schwer
zu definieren. Ich finde es sensationell, dass das Erste, was ich hier rieche, ist, als wenn ich an meinem Toaster schnuppere. Also es riecht
sehr... Was für einen Toaster hast du?
Sehr guten von Hobbs. Also wir machen ja keine Markennennung. Ich habe einen Toaster, der funktioniert. Okay. Nee, aber ich finde, es riecht...
Also wie weiß
es riecht nach Holz oder nach getustetem Brot.
Oh, Weißbrot aber.
Ja, Weißbrot. Und das finde ich wunderbar. Also das hat so was Sanftes, so das geht mir so richtig ein.
Von welchem
so
Bäcker? Rein. So, wir machen ja keine Markennennung, aber so welcher Bäcker würde mich schon interessieren. Der bei dir um die Ecke?
Ja, und vor allen Dingen noch ein Familienbäcker.
Ja, der hat ein gutes Brot.
So, also nee, nicht so ein Industriebäcker, weil das sind so alte Tentkes, die da hinterm Tresen stehen, die sind süß.
Also ich finde vom Geschmack her gesehen,
wenn ich mal so ein bisschen
schon getrunken.
Ja, ich habe schon getrunken. Ich finde das mit dem Brot übrigens legendär, was der Tom sagt, weil Hefe.
Ja.
Hefe ist ja im Wein und Hefe kann man ja riechen und Hefe natürlich kann am Brot erinnern. Deswegen finde ich das übrigens eine sehr schöne Metapher. Mhm. Erinnert mich an meinen Familienbäcker gleich eine Straße weiter. Und jeder weiß, was gemeint ist. Mhm. Also keiner weiß, wie das Brot schmeckt, aber jeder hat vielleicht einen Bäcker noch um
die Ecke. Ja, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand wahrnimmt, wenn man einkaufen geht und man riecht so 100 Meter vorweg den Bäcker, auf den man zusteuert. Also wo noch die Dämpfe aus der Backstube reinkommen. Natürlich backen die vorwiegend nachts. Aber manchmal, wenn man so morgens früh losgeht und durch die Straßen läuft und man merkt so, ach, die sind gerade zu Gange. Mhm. Oder man kommt gerade zu Hause, nach zu Hause. Mhm. Oh Gott, mein Gott. Ich bin nicht mehr sendefähig.
Man merkt schon, so die Widerstandskraft lässt nach.
Ja. Iris, was sagst du?
Also ich finde, ich kann dir leider nicht zustimmen. Ich schmecke da nichts vom Brot und auch nichts vom Bäcker. Aber
kennt ja auch nicht den Bäcker.
Das hat nichts mehr mit Apfel zu tun. Mhm. Ich finde, das hat was mit Pfirsichnoten zu tun.
Ja.
Ja, und mit etwas... Ja, mit mediterraner Frucht, also Pfirsich, Mirabelle, so in diese Richtung geht das, was ich sehr lecker finde.
Mhm. Wow.
Dietmar? Schon, das war schon so ein bisschen, ich habe gewonnen, Jungs.
Ja.
Dietmar? Zumindest bei Iris. Okay, ich suche dir den Wein aus für dich jetzt immer, Iris.
Dietmar, sag mal, was über die Struktur, also was merkst du so?
Also ich finde ihn schon edler. Auch, also er hat eine edle Form im Sinne von wirklich schon auch einer kleinen Schwere, die drin liegt. Also ich glaube, der Alkoholgehalt ist auch nicht gering. Pfirsich würde ich auch tatsächlich. Das ist immer das Tolle, weil wenn man selber nicht den Geruch deuten kann, ne, oder Geschmack auch deuten kann und dann aber bei jemandem zuhört, dann kommt sofort auch etwas. Metapher, ja gut. Ja, die Metapher ist mir jetzt noch nicht eingefallen, gebe ich ehrlich zu.
So ein bisschen Schweiß.
Ich glaube, der ist aber auch im Fass gewesen.
Nee. Das kann ich auch.
Ja gut, dann bin ich voll daneben.
Das darf ich
einfach. Dann hat er also Schaubverschluss gehabt, ne? Und nee.
Hat er nicht Kork, gehabt.
Ja, der Kork gehabt.
Aber
was ich vorhin gesehen habe, ich habe extra meine Flasche mal daneben gestellt.
Die ist länger.
Die ist länger, das heißt, es ist ein großer Wein.
Die Flasche ist länger.
Die Flasche ist länger.
Also man merkt jetzt wirklich, wir müssen uns jetzt beeilen.
Jetzt müssen wir uns beeilen, ja. So lange wirkt das Ganze.
Ich würde sagen. Was die Zuhörer so von uns denken. Das war ja eine lustige Runde.
Ein sehr schöner Wein.
Die haben Flaschenvergleich gemacht.
Ich habe jetzt. Ich würde einfach. Da bin ich ehrlich so. Da habe ich jetzt keine so richtige. Keinen richtigen Gedankengang, wohin. Ich würde sogar sagen, neue Welt. Hat für mich jetzt gerade nicht Frankreich, aber wahrscheinlich ist es Frankreich, aber ich sage es neue Welt. Ich würde sagen,
Wie kommst du jetzt auf neue Welt? Das ist ja auch so ein gemeiner Ausdruck.
Ja, ich habe
Übersee. Übersee darf man jetzt sagen. Ja, ja, klar.
Ah, also so rum ist es.
Ja, Übersee. Was heißt das? Übersee? Das ist so kolonialistisch. Also man sagt auch nicht mehr Abgang.
Ja,
eben. Neue Welt war ein langer Abgang.
Also,
du hast dich gleich geoutet als richtiger Scharlatan.
Ich bin ja auch Anfänger.
Darfst du.
Also ich würde jetzt Übersee sagen, einfach um was zu sagen, weil ich es mal nicht definieren kann, aber ich würde Übersee sagen, weil ich jetzt sagen würde, es hat für mich jetzt nicht wie der Geschmack vorher, wo ich gesagt habe, es ist Frankreich.
Ja.
Irgendwie hatte ich diesen Geschmack drin, wo ich sagte, ja, das kann nur Frankreich sein. Kann ich jetzt gerade nicht deuten, aber wahrscheinlich ist es Frankreich, aber ich sage jetzt einfach Übersee. Wahrscheinlich, du hast einen riesen Keller.
Warum bist du in Afrika? Warum bist du denn hier so?
Ich will's einfach wissen.
Ja, aber du weißt doch, wie das ist, wenn man sich so reinbeißt in so eine Sache.
Ja, ich will doch nur trinken.
Beißt man schmeckt der denn?
Das ja, warte, ich muss einfach immer nachnehmen.
Weißt du,
ich sage jetzt mal.
Das philosophische
hier. Ich bleibe bei 2017, ich bleibe bei Übersee, ich sag Südafrika und ein Chardonnay.
Okay, wow. Okay.
Ansage.
Das sind also, drei Gläser übrigens.
Davon. Ich habe jetzt mal so getippt, dass das bei aller Liebe noch ein deutscher Wein ist. Also ich bin davon ausgegangen, dass das, weil der für mich so eigentlich trotz allem eine Nummer sicher Nummer ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wow. Das ist
eine richtige Freakshow.
Ja.
Also nicht irgendwie was nachmittags.
Ja, und ich habe so den Eindruck, wenn ich jetzt sage, Südafrika, was für mich auch nicht Übersee ist, oder nach Neuseeland oder sowas gehe, dann bin ich eher so immer mit so Extremen im Fruchtbereich zugange.
Ja, fruchtig ist er doch, oder?
Ja, ist er. Aber der holt dich manchmal noch so auf so einer so im Abgang, holt er sich dicht noch so auf, so nach, oh Gott, ist das peinlich, ne? Das, wenn meine Mutter mich hört. Also,
wir können ja versuchen, dass Mutter
da kommt
das
noch so etwas Weiniges, Klares durch, was ich noch Europa zuschreibe. Also,
ich bin mal gespannt. Super. Alles gut.
Also, ist alles falsch?
Schmeckt er euch? Und wozu, ja. Und wozu würdet ihr das gerne trinken und mit wem vielleicht? Und das finde ich eigentlich viel interessanter. Weil ihr total falsch seid, was das, also weder Chardonnay noch Europa ist richtig, aber. Mhm.
Ich würde den wahnsinnig gerne mit meinen Eltern trinken.
Warum?
Einfach um einen sehr genüsslichen familiären Abend zelebrieren. Und dazu.
Entschuldige, dass ich mal frage, bei Eltern heißt dann schon so ein bisschen auch schon. Ja, wenn man so nach Hause kommt und
genau,
so ein
genau.
bisschen hoher, also schon genau.
eine Dankbarkeit zurückgeben für alles, was sie einem gegeben haben.
Ja. Ich könnte mir dazu auch einen schönen Fisch, Lachs zum Beispiel vorstellen.
Perfekt, klasse. Ja, ich auch. Vielleicht fahren wir zusammen zu deinen Eltern.
Ja, sehr gerne.
Meine Mutter gibt's auch den auf jeden Fall,
mein Vater auch. Ja.
Gut. Also ich bin da sogar ein bisschen würziger unterwegs. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das... zu japanischer Küche gut passt. Also die durchaus ein bisschen würziger sein kann, wenn man jetzt mal von Sushi ablenkt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das zu Fischgrillgerichten gut servieren kann. Zu einer Dorade oder die machen ja so auf so heißen Platten in Japan die fantastischen Sachen auch so
teilweise Teppanyaki mit Gewürzen.
Teriyaki, genau.
Nee, Teppanyaki.
Teppanyaki, genau. Und ich finde, der hat durchaus so viel Wumms, dass der es damit aufnehmen kann.
Okay. Also das finde ich total gut, weil der Wein ist wirklich gemacht dafür, dass man ihn eben zu Fischgerichten oder zu Seafood trinkt. Und das ist ein Wein allerdings nicht aus der neuen Welt. Interessant, wenn ich noch ein bisschen angeben darf, gerade mal so mal richtig noch mal einen raus.
Ja,
für mich hat er was mich an... Kennt ihr Jalapenos?
Ja.
So mexikanische Küche.
Ja.
Dieses so grünlichen Früchte, das hat er zum Beispiel sehr viel.
Ja, stimmt.
Wenn ich sage, dann das ist neurolinguistisches Programmieren. Aber jetzt wiederhole ich es noch dreimal. Jalapenos und jetzt... Stimmt, Hendrik.
Jalapenos.
Also, und wir sind in der Gegend, wo auch übrigens sehr, sehr viele von diesen grünen Pfeffern herkommen in Europa. Wir sind also in Galizien. Wir sind im Norden von Portugal allerdings, nicht von Spanien.
Boah.
Aber wir sind, und mit Neue Welt, Sauvignon Blanc kann manchmal so ein bisschen so sein.
Ist Alvarinho?
Das ist ein Alvarinho. Na, jetzt aber.
Nein, ernsthaft?
Sag doch noch den Jahrgang dahinter, dann können wir sagen, das ist richtig.
2018? Ein Alvarinho.
Ein Alvarinho aus Portugal oder Alvarinho in Spanien, meine Perspektive.
Ja, sehr gut. Bravo. Dietmar, du bist klasse.
Dietmar.
Weißt du, warum ich auf Alvarinho gekommen bin? Ich hatte nämlich lange überlegt, ob ich einen Alvarinho mitbringe, weil ich die Alvarinho-Traube auch erst kennengelernt habe und ihn total toll fand, weil das so eine goldene Farbe eigentlich auch
je hat, nachdem, wer ihn herstellt, ja.
Und ich den auch ganz toll finde und bin aber dann von abgekommen.
Ja, Alvarinho, und der heißt hier Granit, weil der Boden ist Granit. Im Norden von Europa haben wir ja sehr viel Granit. Ist ja auch erdzeitlich oder von der Erdgeschichte her gesehen mit das Älteste, was wir haben. Wir haben den Atlantik zum einen, wir haben diesen kühlen Einfluss. Wir sind aber auch gleichzeitig, wir haben auch kontinentale Einflüsse. Aus Spanien kommen diese warmen Winde und das mischt sich so ungefähr 50 Kilometer von der Küste hier. Die Region heißt Monção e Melgaço und unter Kennern genießt die einen sehr, sehr guten Ruf, weil dort der Alvarinho auf der portugiesischen Seite wirklich zur Höchstform aufläuft und Granit, der Wein, wird in höheren Lagen ausgebaut. Und auch interessant, was die Winzer gerade lernen, man will ja diese Kühle, man will ja diese Frische, also geht man in höhere Lagen und besonders steinige Lagen. Und was ich mag an dieser Sorte ist, sie kommt anscheinend mit den Veränderungen, die wir gerade im Klima haben, zurzeit sehr, sehr gut zurecht. Sie ist eine Sorte, die eine gewisse Pfeffrigkeit, eine gewisse Würzigkeit, Fruchtigkeit mit
sich. Das merkt man auch. Man merkt auch eine gewisse Mineralität. Hallo.
Die ist da. Logan! Granit hätten wir doch
gleich. Ja, der heißt nicht nur Granit, aber es ist wirklich so ein bisschen, als steinig. Ob man so ein Bündel Kieselsteine in der Backentasche hat, während man Weißwein trinkt. Aber ich finde sowas klasse und mit den richtigen Sachen zusammen. Da, also wie Dietmar schon sagt, mit einem fetten Fisch dazu, mit einer Makrele oder sowas. Meine Güte.
Geht auch, geht auch toll zu Muschelgerichten.
Oder?
Geht auch super. Am besten, lustigerweise, ich nicht mehr, danke. Am besten geht das zu diesen wunderbaren Jalapenos.
Ja.
Pimientos del Padron. Padron ist ja da in der Gegend. Leider kommen die meisten Pimientos, die wir kriegen, hier aus Asien, aus Thailand und sonst wo, Vietnam. Ja. Aber in Europa gibt es auch fantastische Pimientos. Und eine von 10, das ist immer lustig, ist immer scharf. Und man sitzt zusammen, man trinkt ein bisschen Alvarinho, Bühne, so mit 10 Leuten vielleicht, nette Runde.
Ja.
Dann kommen die Pimientos auf den Tisch, dann kommt ein bisschen Fisch und Kleinigkeiten. Aber die Pimientos werden gegessen und einen erwischt es immer.
Ach, super.
Und wenn den es genau erwischt, der macht immer und alle anderen lachen immer und dann müssen immer und dann
wird getrunken. Danke für die Inspiration. So. Ab nächstem Mal machen wir Tombola mit Pimientos.
So, das befürchte ich auch, ja.
Ja. Ich muss schon sagen, ich bin ganz schön stolz auf
euch.
Nee, auf diesen schönen Abend mit diesen tollen Weinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange nicht so gute Tropfen zu mir genommen, auch teilweise sehr böse Tropfen, aber erstmal einen herzlichen Applaus an unseren Gast Henrik Thoma.
Womit wir so langsam auch zum Ende kommen, aber der Gast hat noch eine kleine Aufgabe für sich. Oh. Und zwar, lieber Henrik, 3 Weine hast du jetzt. Und wenn wir jetzt die Susi hätten, die würde sie alle jetzt nochmal so zusammenstellen. aber du weißt ja ungefähr, welche sie sind.
Ja.
Suche dir einen Wein aus, der dir in einer gewissen Form heute besonders zugesagt hat. Und formuliere doch bitte einen Liebesbrief.
Oder eine Liebeserklärung.
Oh, ihr seid gemein. Nee, das gehört sich nicht, dass ich mich jetzt hier wirklich so festlege. Weil wir hatten ja 3 sehr unterschiedliche
Weine. Ja.
Und na klar, am Ende kann es nur einen geben. Und weil man alleine schon der Höflichkeit würde sich das geben, dass der eigene Wein nie der beste war. Also fällt die Wahl auf einen von euch zwei.
Da sind wir sehr sportlich.
Das sind wir sehr sportlich, wirklich.
So, und ich will mal, also in meiner Begründung möchte ich einfach nur sagen, dass ich den Wein von Dietmar, den fand ich sehr, sehr schön. Das war ein wunderbarer Alltagswein. Aber der Alltag und in meinem Job, wo ich die ganze Zeit... wie soll ich sagen? Ich bin ja sehr verwöhnt. Ist mein Alltag schon ein anderer geworden, aber dass solche Weine brauche ich. Und ich fand es eigentlich eine ganz tolle Überraschung, der Aligoté. Der hat mir sehr gut gefallen, weil er eben ein bisschen mehr war als Alltag, weil er eben eine klare, definierte Handschrift hatte, die man sogar ein bisschen erkennen konnte. Da waren wir gar nicht schlecht, Dietmar. Mhm. Und deswegen, auch weil es ein Aligoté ist, eine Sorte, die ich auch selbst sehr schätze und die lange Zeit das Aschenputtel war. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wir heben manchmal immer die Falschen auf das Podest und manchmal gebührt das Lob und das Limelight eben den kleinen stillen Stars, den kleinen Versteckten und deswegen ist das sozusagen meine Lobeshymne auf den Ali oder meine Liebeserklärung an diesen Aligoté, der ganz still und leise sich ganz souverän geschlagen hat und mich berührt hat und vor allen Dingen deine Geschichte dazu hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil Wein ist eben gelebtes Leben und nicht nur alleine saufen, sondern teilen, das ist das Schönste.
Ja, das finde ich auch so. Danke. So. Und natürlich auch noch ein Riesenkompliment an unsere Weinkönigin Iris.
Iris, du bist Königin jetzt. Jetzt ist sie Königin geworden.
Von der Prinzessin zur Königin.
Wow. Iris hat uns unterstützt, wo es nur geht, und sie hat es fantastisch gemacht. Und dafür darfst du dir hinterher einen Wein aussuchen. Und zwar ungeachtet dessen, was wir alle drei so mitgebracht haben, nimm dir einfach den Wein, der dir am besten geschmeckt hat.
Ja, da bedanke ich mich. Guten.
Dem restlichen Publikum sage ich herzlichen Dank, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Aber bevor wir uns verabschieden, müssen wir natürlich noch eine Abstimmung machen, welcher Wein euch am besten gefallen hat.
Ganz genau, und denn Geschmäcker sind verschieden und deswegen ist es ja schön zu sehen, wie so die unterschiedlichen Weine angekommen sind.
Ja.
Und dementsprechend, wir haben jeder oder ihr habt jeder 3 unterschiedliche Karten aufgeteilt in A, B und C. Das heißt, sprich A für den ersten Wein, B für den zweiten, C für den dritten Wein. Hebt jetzt bitte eure Karte für euren Wein, der euch am meisten zugesagt hat heute.
Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Cs und 1, 2, 3, 4 Bs. Damit
hat der Gast heute den
Wein gewonnen.
Der,
da sieht man es mal.
Meistens Zustimmung bekommen. Sehr schön. Ihr könnt den Wein beziehen über Henrik Thoma.
Ach stimmt, das hatte ich ganz vergessen.
Hast du ganz vergessen.
Egal, schön, aber dass die Werbeslot noch eingeht.
Nein, aber wirklich, wir bedanken uns wahnsinnig, dass du gekommen bist, lieber Henrik. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Sehr viel. Ich muss sagen, es ist immer eine Freude. Ich kenne euch ja von eurer Sideways-Story und auch dieses Podcast ist ja doch anscheinend irgendwie, scheint ja was, das neue Fernsehen zu sein. Da kommt man ein bisschen runter bei.
Ja.
Und wir
ihr macht das wunderbar.
Dankeschön. Dank. Tolles Publikum, sehr schöne Atmo.
Fand ich
und,
auch.
Und ich hoffe, dass hier noch mehr Leute kommen und ihr, dass ihr viele, viele interessante Leute habt. Und es geht ja beim Weintrinken auch ein bisschen um die vielen Aspekte.
Und diese, ja, genau. Und allein trinken und macht hässlich und insofern...
Würde ich vorschlagen, wir trinken schon noch alle ein. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was übrig, wenn ihr möchtet. Ja. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Nachhauseweg. Denkt immer dran, wenn ihr mit dem Auto da seid, immer schön auf dem Gehweg fahren. Die meisten Unfälle passieren auf der Straße.
Trinken Sie verantwortungsvoll.